Schwarz-Gelb, Schwarz-Gelb. Der Dynamo-Podcast mit Tino Meyer und Jens Umbreit.
Schwarz-Gelb, der Dynamo-Podcast. Und wie die Menschen in der Vorwoche fast geweint haben vor Glück, als es hieß, der Auswärtsmeier fährt mit nach Berlin. Alle anderen Menschen waren komplett nebensächlich. Aber Tino Meyer fährt mit nach Berlin. Da kann ja quasi nichts mehr schiefgehen. So, wir halten fest, ein paar Tage später, auch die Erfolgsserie vom Auswärtsmeier ist gerissen. Guten Tag, Tino.
Hallo Jens, ich habe ja gedacht, in deiner Tonlage sowas wie Euphorie und Optimismus zu hören, aber es schlug ja sofort am fünften Wort in blanken Sarkasmus um. Aber du hast recht, wir blicken aufs nüchterne Ergebnis. Meine Auswärtsserie ist gerissen, bevor sie wieder anfangen konnte. Erstes Auswärtsspiel, klare Niederlage, keine Frage. Auch da muss ich mich jetzt hinterfragen und da müssen wir neue Glücksbringermechanismen aufbauen.
Ich verrate dir schon am Schluss, was ich am nächsten Freitag tun werde, aber dazu später. Ich habe für dich ein kleines Fußballquiz zum Wochenende vorbereitet. Bist du bereit?
Oh ja, na los, lass es raus.
5 recht einfache Fragen. Erste Frage, wie hat denn der SV Sandhausen am Wochenende, dein zweiter Herzensverein, gespielt, Regionalliga Südwest, bei Schott Mainz?
Sie haben erstmal auf Kunstrasen gespielt. Und sie haben gewonnen und auf den Führungstreffer hat, und da bin ich mir nicht sicher, ob es der Führungstreffer war, aber ich glaube, ja, Pascal Testrot erzielt. Jedenfalls, sie haben gewonnen und Testrot hat getroffen.
Aber so Ergebnisse spielen dann nicht die genaue Rolle. Hauptsache gewonnen, ja?
Du, das ist jetzt wie am Freitag mit Dynamo. Das Ergebnis ist eigentlich egal, Hauptsache gewonnen.
2:0 bei Schott Mainz. Und wie gesagt, ein Tor von Paco Testrot, den wir ja in der letzten Folge kurz mit dabei hatten. Wie viele Tore hat denn der Kollege Robin Meissner am Wochenende mit dem VfL Osnabrück geschossen?
Och, das ist wirklich eine Fangfrage. Jens, ich habe dir doch vor Wochen schon erzählt, ich befasse mich nicht mit der dritten Liga. Ich könnte dir jetzt gerade nicht mal sagen, wie Osnabrück gespielt hat.
Jetzt würde ich. Bist doch nicht Tabellenführer. Bist nicht mal Tabellenspitze.
Ich weiß, dass Cottbus verloren hat, glaube ich, in München und deswegen wahrscheinlich nicht mehr Tabellenführer ist. Ferl ist Dritter, das habe ich schon gehört. Das war dann in Verbindung mit Hansa. Nee, wer kommt dann noch in Frage? Duisburg wahrscheinlich wieder.
Und der VfL Osnabrück hat gegen Duisburg gespielt.
Endstand. Und dann nehme ich mal an, na, sag mal einen Endstand, dann sage ich dir, ob Meissner getroffen hat.
Nee.
Der hat er nie getroffen, natürlich nicht. Nein, er hat nicht getroffen.
Weil ich dir jetzt was verraten habe. Endstand 0:0. So. Nächste Frage. Welches Team war in den 5 europäischen Ligen neben deinem FC Bayern als einziges noch ungeschlagen und hat dann am Wochenende in der Liga die erste Niederlage kassiert? Also der FC Bayern ist in den 5 europäischen Ligen, also England, Frankreich, Italien, Spanien und Deutschland, noch ungeschlagen. Es gab bis zum Wochenende noch ein zweites Team.
Soll ich dir sagen, was mein erster Gedanke war? Erste Niederlage am Wochenende, da wollte ich sagen Stahl Riesa. Die waren nämlich in der Sachsenliga noch ungeschlagen, haben dann in der Nachspielzeit beim SC Borea verloren und damit dazu beigetragen, dass Dynamos U23, die eigentlich ja U21 ist oder als Talenteteam durchgeht, jetzt Tabellenführer der Sachsenliga ist. Aber das ist ja eine der 5 großen Ligen. Insofern, darauf habe ich keine Antwort.
Also insofern zählen wir auch. Letzte Woche waren es übrigens 10-mal insofern von Tino Meyer. Es ist Atalanta Bergamo. Die haben in Italien die eindrucksvolle Bilanz von 2 Siegen und 7 Unentschieden gehabt. Und jetzt, wie gesagt, der erste Niederlage 0:1 gegen Udinese. Wer ist aktuell Tabellenführer im Heimatland unseres Trainers, also von Thomas Stamm in der Schweiz?
Jens, das ist ja... Ich stehe hier für regionale Kompetenz und regionalen Journalismus und du gehst
aber
immer weiter weg.
Aber du musst doch wissen, die muss ich doch immer mit meinem Heimatland vom Trainer beschreiben.
Die Entfernung wird immer größer. Ich nehme an, ich sage jetzt einfach Grasshoppers Zürich.
Ach, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Der Aufsteiger der FC Thun, 6 Punkte vor Basel. St. Gallen übrigens nur noch Dritter. Die führten ja noch, als wir mit Konrad Faber gesprochen haben. Das Blatt hat sich auch gedreht. Thun 2:1 Sieger gegen Sion.
Ich glaube, Jens, du hast zu viel Freizeit. Du beschäftigst dich mit zu vielen Dingen außerhalb des schwarz-gelben Kosmoses. Das ist nämlich der Punkt. Aber los, lass die letzte Frage raus.
Letzte Frage.
Na los.
Jetzt sind wir in dem Bereich, wo du dich ja offenbar auskennst. Wie hat denn Einheit Kamenz am Wochenende gespielt?
Ach, das ist ja die größte aller Fangfragen.
Ah, du beklagst dich über alles. Ja. Du beklagst dich über regionale, über lokale. Was kann ich dir denn bieten?
Ja, aber wenn du den Sprung machst von Bergamo über Thun nach Kamenz, das ist jetzt nur wieder... Ich tippe mal, die haben wahrscheinlich knapp 2:1 in Straßgräbchen gewonnen.
Alles
aber
falsch.
Aber das ist nur ein Tipp.
Alles falsch. Alles Wir haben falsch. Auf dem Hartplatz Stadion Reibitz-Horger gespielt. Die spielen mittlerweile in der Kreisklasse Staffel 3. Einheit kommt. Ich habe wirklich dreimal hingeguckt. Ich habe nochmal die Brille aufgesetzt. Kreisklasse Staffel 3 sind dort Tabellenzweiter. Haben gegen die Spielgemeinschaft Reibitz-Horger 2 St. Marienstern 2 gespielt. Hm? Am Sonntag Endergebnis 1-5.
Oh, also Krise so. Auch in Kamenz.
Ja, sind ja immer noch Tabellenzweiter. Aber da möchte jetzt am nächsten Samstag, 14 Uhr, gegen Neschwitz die Wiedergutmachung her. Die stehen auch ein bisschen unter Druck.
Ja, da drücke ich Einheit natürlich die Daumen. Und wenn das am Wochenende nicht klappt, dann reisen wir dann kommenden Mittwoch an, Jens. Und dann reden wir nicht nur Dynamo stark, dann reden wir auch Einheit Kamenz stark.
Mhm. Gut, nochmal die Erinnerung. Wir haben noch Tickets für den Mittwoch. Da sind wir im Hotel Flair. Der Kollege Tino Meyer nennt das Hotel seiner Heimatstadt. Es ist nicht seine Geburtsstadt. Das Hotel seiner Heimatstadt, immer gerne noch Hotelstadt Dresden, weil es so früher hieß, als er dort seinen Abschlussball und seinen Tanzstundenball gegeben hat. Jetzt heißt es Hotel Flair und in dem werden wir am Mittwoch, den 12.11. zu Gast sein.
Vortanzen sozusagen, auf der Bühne sitzen und wir bringen zwei Gäste mit, Benny Kirsten und Tim Schreiber. Das wird eine spannende Runde und ich kann nur noch mal in die Runde rufen, kommt alle ins Hotel Flair nach Kamenz. Das wird ein wirklich unterhaltsamer, spannender, informativer Abend und vielleicht können wir dann auch noch die eine oder andere Parallele mehr zwischen der SV Einheit Kamenz und der SG Dynamo Dresden herstellen.
Werbung.
Lust, einmal hinter die Kulissen von Radeberger zu schauen? Bei einer Brauereibesichtigung in Radeberg kannst du die hohe Kunst des Bierbrauens hautnah erleben. Von Dienstag bis Samstag jeweils zwischen 10 und 18 Uhr erfährst du bei einer zweistündigen Führung alles über die Herstellung von Radeberger Pilsner inklusive Verkostung und einer kleinen Überraschung für jeden Gast. Tickets gibt's online unter radeberger.de und wer danach noch stöbern möchte, der Fanshop in der Brauerei ist vor und nach der Führung geöffnet. Radeberger Pilsner, Tradition verbindet, Leidenschaft vereint. Tino, nach diesem Samstag in Berlin haben wir eine Menge zu diskutieren. Ich würde vorschlagen, wir gehen jetzt rein in unsere kleine illustre Runde. Dann freuen wir uns sehr, von den Kollegen für die Bild schreibend bei uns in der Leitung, Tim Schlegel. Tim, guten Morgen.
Guten Morgen.
Und das ist ja die Kombo, das Trio, was auch zusammen in einem Auto auf der Fahrt von und nach Berlin zusammen war. Mit ein paar Stunden Abstand, wie fandet ihr's? Also ich sag mal jetzt mal so ein Reisebericht, wir kommen ja dann auf einzelne Details zu sprechen. Tino, willst du beginnen?
Also reisetechnisch hat alles geklappt. Man kann ja an der Stelle sagen, dass Jens unser Fahrer war und da kann man überhaupt nicht meckern. Wie er uns im Zusammenspiel mit seinem Navi durch Berlin navigiert hat,
da hörst du schon leicht irgendwie eine gewisse Ironie raus. Kickernote 2, weil ich eben geblitzt worden bin.
Oh, das hätte ich gar nicht gesagt. Nee, ja, aber weil du dich eben, das war auf der Rückfahrt, weil du dich so geärgert hast über das, was du alles nicht gesehen hast im Olympiastadion. Also da meine ich das nur, was auf dem grünen Rasen alles nicht passiert ist.
Also ich muss da tatsächlich zustimmen. Es war eine sehr, sehr angenehme, reibungslose Fahrt, das liegt zum einen am Fahrer, zum anderen aber an der Vorbereitung dieser Fahrt. Wir haben gesagt, wir fahren mal lieber um 7 los, wer weiß, ob wir es bis um 1 ins Olympiastadion schaffen. Da wurde ja die wildesten Spekulationen angestellt und was soll ich sagen, Punkt um 10, eine halbe Stunde bevor die Tore sich überhaupt öffneten des Olympiastadions, fuhren wir auf dem Parkplatz vor. Also das muss ich sagen, dass es so reibungslos funktioniert, übrigens auch rückzu, hätte ich nicht für möglich gehalten.
Stimmt. Aber was für mich immer wieder faszinierend ist, dieses Olympiastadion. Ich brauche es jetzt nicht unbedingt in Dresden, sage ich ganz ehrlich. So schön das ist mit seinen 75.000 Zuschauern. Aber es ist mir tatsächlich ein bisschen zu weit weg, auch mit dieser Laufbahn. Und dann diese ganzen Irrwege. Also wir haben uns ja vor dem Spiel erstmal angeguckt, wo wir dann nach dem Spiel in die Mixzone hin müssen. Das ist schon beeindruckend, wo man da alles lang muss, durch welche Kellergänge, oder?
Definitiv, da kannst du schöne Schnitzeljagd machen. Da bist du wahrscheinlich nicht nur Stunden oder Tage, sondern Wochen damit beschäftigt, das alles zu erkunden. Das war spannend, bisweilen sogar abenteuerlich, welche Wege wir gehen mussten, um dahin zu kommen, wo wir wollten. Also man könnte auch sagen, Irrwege. Vielleicht gibt es da eine gewisse Parallele sogar zu Dynamo.
Wie gesagt, ich fand das, Dynamo hat das ja dann auch nochmal gepostet. Die haben eine Treppe gepostet, die an die Decke führte, wo man nicht so richtig wusste, wo die dann hinführt. Also das Olympiastadion hat schon einen gewissen Charme, Tino.
Ja, wir hatten ja auch vorher Zeit, genau, und das war ein bisschen der Vorteil. Wir konnten alle Wege mal abgehen. Wie hat der Kollege Thomas Nahndorf spaßeshalber gesagt, so kommt man auch auf seine 10.000 Schritte. Und in der Tat, wenn du einmal falsch abgebogen bist, dann musst du aufpassen, dass du nicht irgendwie im Kabelschacht landest. Und das im wahrsten Sinne des Wortes.
Und die Currywurst haben wir dann im Stadion gegessen, die gab es dort im Stadion. Wir hätten die, das haben wir dann auch im Nachgang nochmal Menschen gesagt, am Olympischen Tor essen sollen, Tino, wie sie uns von Lisa de Reuter empfohlen wurde, weil die im Olympiastadion, mit gut Willen war das wirklich nur Kickernote 3,5 bis 4. Die war nicht gut.
Na, die Currywurst war wirklich ein bisschen wie Dynamo dann während des Spiels. Also du hast dich auf was gefreut und am Ende gingst du lasch daher und irgendwie hattest du auch schon relativ früh keinen Appetit mehr.
Lasst uns mal, bevor wir über das Geschehen auf dem grünen Rasen sprechen, über das Drumherum sprechen. Da ist ja nun im Vorfeld viel diskutiert worden, auch ein bisschen was heiß geredet worden. Man muss dann im Nachgang sagen, es ist alles recht ruhig und friedlich geblieben, so wie wir uns das eigentlich gewünscht haben. Es gab ein bisschen vorm Spiel, 90 Minuten vorm Spiel, ein bisschen Gerangel, aber ansonsten für all das, was so prophezeit worden ist, und kann mir vorstellen, einige Journalisten, zum Beispiel die Kollegen von Spiegel TV, die waren sicherlich aus rein sportlichen Gründen da am Samstag im Olympiastadion vor Ort, hatten sicherlich auch anderes erwartet.
Ich glaube, vielleicht lag es auch daran, gerade weil vorher das alles so hochgekocht wurde und weil sich dann die Dynamo-Fans federführend mit den Ultras gesagt haben, und genau diesen Triumph gönnen wir denen nicht. Und es war ja tatsächlich augenscheinlich, dass die regelrecht vorbildlich sich verhalten haben, die Dynamo-Fans. Nicht ein Böller, nicht ein Bengalo, nicht eine Rakete. Die haben sich einfach nicht provozieren lassen. Hat ja auch Geschäftsführer Stefan Zimmermann dann gelobt, gerade im Hinblick auch auf die nicht geringen Strafen, die für die vergangene Saison bezahlt worden sind. Also das war ein Paradebeispiel dafür, wenn die wollen, können sie es. Das war also ein perfekter Auftritt von den 20.000 Dynamo-Fans.
Was ein bisschen schade war, war die verbotene Choreo, oder? Also diese Panchos, die man auslegen wollte und die man dann im Block verteilen wollte, dass die aus Sicherheitsbedenken verboten wurde. Hertha durfte Choreo, Dynamo eben nicht.
Ja, das ist Deutschland. Da gibt's eben Verbote, wo du gar nicht ahnst, dass es da vielleicht Verbote geben könnte. Aber auch davon haben sie sich nicht provozieren lassen, muss ich sagen. Und na klar, ist es ärgerlich, wenn du sowas ewig lange vorbereitest. Aber die Ponchos kann man ja für eins der nächsten Spiele durchaus vielleicht auch noch verwenden.
Ja, das Ganze drumherum, das hat natürlich gepasst. Insofern, es waren 70.000, 71.000 im Stadion. Und die rund 20.000, die es dann aus Dresden gewesen sind, beziehungsweise die für Schwarz-Gelb waren, die haben sich, wie es Tim gerade gesagt hat, wie es Stefan Zimmermann am Samstag gesagt hat, benommen, wie man sich als Gast eben verhält. Haben sich an die Regeln gehalten. Das war alles sehr, sehr in Ordnung. Und ja, am Ende, unterm Strich muss man sagen, ist gefühlt für das, was man erwarten konnte, was viele erwartet hatten, ist gar nichts passiert. Und das war für manchen Kollegen womöglich ernüchternd und für uns ja auch ein Stück weit überraschend. Aber es ist auch schön, dass man mal so eine Bilanz ziehen kann. Das muss man auch ganz klar sagen, weil neben all den sportlichen Problemen, die Dynamo derzeit hat, braucht man das gerade gar nicht, wenn wir heute noch verhandeln müssen, wie da der Samstag abseits des Spielfeldes verlaufen ist. Insofern ist an der Front, und das Bild passt ja vielleicht an der Stelle gerade sogar tatsächlich, ist da zumindest gerade Ruhe. Jede Ruhe kann Dynamo gerade gebrauchen für die nächsten schweren Wochen.
Und um das abzurunden, die Polizei sprach von einem der friedlichsten Spiele überhaupt in letzter Zeit. Und das ist ja nur ein Lob, dass man wirklich sich fast einrahmen müsste.
Aber ich bin da wirklich bei dir, Tim. Ich glaube, nach der Vorberichterstattung der letzten Tage dachten die sich, okay, den Triumph, nee, beim besten Willen. Und das ist ja häufig dann so. Ihr habt Stefan Zimmermann jetzt schon ein, zweimal erwähnt. Wollen wir hören, was Dynamos Geschäftsführer nach dem Spiel zum ganzen Drumherum im Olympiastadion gesagt hat.
Prinzipiell zusammenfassend, der Tag fing ruhig an. Ganz in der Früh haben sich unsere tausenden Fans auf den Weg gemacht. Kam leider dann schon am Einlass, ja, sagen wir mal, zum ersten Diskussion, wo dann die Choreo dann doch final nicht genehmigt wurde, die unsere Fans vorhatten. Da hat einfach der Veranstaltungsleiter das untersagt, aus Brandschutzgründen, das dann doch nicht zu machen. Ist auch das gute Recht, haben halt das Hausrecht, müssen wir uns dann damit fügen. Wir haben probiert, alles hinzubekommen und es irgendwie dann doch noch umzusetzen, aber war halt die Entscheidung dann vom Veranstaltungsleiter, das nicht zu machen, in Verbindung mit der Feuerwehr und dem Bauamt hier vor Ort. An sich dann prinzipiell dann alles ruhig, der Einlass soweit verlaufen, im Stadion dann so 90 Minuten vor Beginn. War auch gerade im Innenraum angekommen, gab es dann von Berliner Seite eine Bewegung, die den Weg dann gesucht haben Richtung Gästeblock. Hätte ich mir gewünscht, dass dann auch von unserer Seite da vielleicht das nicht erwidert worden wäre, aber letztendlich war das dann relativ schnell auch beendet. Soweit ich weiß, gibt es keine Verletzten, alles in Ordnung soweit geblieben. Ansonsten Spiel, habt ihr auch gesehen, alles ruhig geblieben. Mal überrascht des großen Polizeieinsatzes auf beiden Seiten. Da hat es ehrlicherweise sowohl von unserer Seite, auch von Hertha Seite jetzt keine Begründung in dem Moment gesehen. Aber alles, was ich so mitbekommen habe, auch bei der Abreise, auch ruhig geblieben von unserer Seite. Von daher können wir da in Summe sagen, trotz des Hochrisikocharakters, der heute am ganzen Tag war, ein guter Auftritt. Und ich glaube, da war das halt auch nochmal wieder soweit ein gutes Zeichen, dass wir mit 20.000 Leuten hier im Olympiastadion, so wie es sein muss, als guter Gast benommen haben und auch optisch und akustisch eine sehr, sehr gute Leistung gezeigt haben auf den Ringen.
Was man allerdings auch sagen muss, wir haben ja vieles mit 2019 verglichen, es war längst nicht so emotional und so leidenschaftlich wie 2019. Und da sind wir dann bei Thomas Stamm. Das lag natürlich, und so kommen wir so langsam zum Sportlichen, auch am Auftritt von Dynamo auf dem grünen Rasen, der ja auch schon im Vorfeld gesagt hatte, es geht eben nicht nur um die Fans, sondern auch um die Mannschaft, die dazu ihren Teil beitragen muss, dass es eben ein einzigartiger Tag im Olympiastadion auch aus Dresdner Sicht wird.
Na, ich würde da nochmal einen halben Schritt zurückgehen, nämlich genau das, was wir gerade beschrieben haben mit Erwartungshaltung, auch drumherum, ne? Es hat sich halt vieles gemessen an dem 2019, und da 2019, das war ein magischer Abend, das war ein Pokalabend, und zweimal habe ich das Wort Abend verwendet. Das spielte sicherlich auch eine Rolle, dass das damals ein Abendspiel war, Licht und so weiter. Da wirkt das alles anders, und dass am Samstag um 13 Uhr eben auch eine andere Stimmung herrscht, das erstmal so zum Ganzen drumherum. Und dann hast du natürlich vollkommen recht, Jens, auf dem Spielfeld, das war jetzt nicht das, was Zuschauer anheizt oder was jetzt irgendwie ein rassisches Spiel gewesen ist.
Ja, du kannst schon so weit gehen und musst sagen, dass eigentlich nach 13 Minuten ist der Stecker gezogen gewesen. Und falls der noch ein bisschen gewackelt haben sollte in der Steckdose, dann war er spätestens kurz vor der Halbzeit dann komplett raus, weil es war allen klar, an dem Tag in 2:0 holst du dann mit ganz, ganz großer Wahrscheinlichkeit nicht auf, sodass dieses Aufbäumen, diese brachiale Gewalt von den Rängen, das kam einfach überhaupt nicht auf. Die haben tapfer dagegen angekämpft, haben ihre schlechte Laune weggesungen, aber ja, mehr ist es dann irgendwann auch nicht mehr. Das müssen die auf dem Rasen sich dann schon quasi selbst ankreiden.
Weil es eben auch kein Lukas Stohr gab am Samstag bei Dynamo. Wisst ihr denn jetzt, wo Lukas Stohr aktuell spielt? Ich habe nachgeschaut. Er spielt in der ersten Liga Montenegros beim Meister Podgorica.
Guck an.
Ja, das lassen wir mal so setzen. Es wäre eigentlich das Normalste der Welt, wenn die sportliche Lage nicht so angespannt ist, und angespannt ist da, glaube ich, noch milde ausgedrückt, wenn der selbsternannte Aufstiegsfavorit Nummer 1, und das war Hertha BSC vor der Saison, nicht nur von außen, sondern von innen, die haben ja auch selbst gesagt, wir wollen aufsteigen, gegen einen Aufsteiger mit 2:0 gewinnt, dann ist das Normalste dieser Welt passiert. Aber so wie es sich abgespielt hat und so wie gerade eben doch die Situation ist, können wir da dann nicht einfach so hinweggehen, finde ich.
Ja, da ist definitiv was dran, und kommt dann natürlich auch dazu, dass auf der einen Seite Dresden eine Serie inzwischen hingelegt hat, die fast schon beängstigend ist, und Hertha auf der anderen Seite ja auch alles andere als gut in die Saison gestartet ist. Dummerweise haben die sich gerade in der Woche vorher mit ihren zwei Heimspielen, die sie ja wirklich stark runtergespielt haben, ein bisschen gefangen, sodass Dresden vielleicht da 3-4 Wochen zu spät in Berlin aufgetribbelt ist. Es nutzt ja aber nichts, egal wer jetzt Dynamo vor die Flinte kommt, du brauchst die Punkte, und dann spielt es keine Rolle mehr, ob Hertha ein Aufstiegsfavorit ist oder nicht. Wenn du 12 Spiele nur einmal gewinnst, da haut irgendwas nicht hin. Da müssen wir dann nicht mehr über den Gegner diskutieren. Abgesehen davon, dass die ja nur, da werden wir ja noch dazu kommen, in den nächsten Tagen und Wochen alles andere als leichter werden.
Absolut, wir haben am Anfang gesagt, mal in die Saison reinkommen, mal gucken. Und da haben wir das ein oder andere Unentschieden noch mitgenommen, haben dann natürlich auch den Auswärtssieg in Bielefeld mitgenommen. Aber jetzt sind es 8 Spiele, wo kein Sieg steht, und die Abwärtsspirale, Jens, von der wir am Samstag dann doch, wir haben ja doch mal miteinander geredet, ne? Nicht, dass das hier so stehen bleibt, dass du mit uns ein Gespräch versucht hast und niemand geantwortet hat.
Wir hatten eine kurze, es gab wenig Antworten.
Wir hatten eine kurze Analysesequenz und da war zum Beispiel vom Strudel die Rede, in dem Dynamo jetzt steckt und dieses typische Ding, du am Anfang spielst du gut und spielst unentschieden und sagst, ah, das geht schon, wir hatten noch gute Momente, dann spielst du weiter unentschieden und dann lässt es mit dem Spielerischen schon nach. Jetzt sind wir an dem Punkt, du verlierst und spielst auch nicht mehr gut, hast wenig Momente nach vorne, wenig Chancen und das ist dann diese Abwärtsspirale, die Tatsache schon schwierig ist und wir haben ja Niklas Hauptmann danach auch gehört, der versucht hat, das zu erklären und er selber gesagt hat, da fehlen dir eigentlich die Worte. Irgendwo gibst du das Gleiche wieder wie jede Woche und am Ende klingt es ein bisschen wie Durchhalteparolen, dieses Weitermachen, an uns glauben, aber viel mehr und was anderes fällt einem jetzt auch Tatsache nicht ein. Ne? Und dann was Tim gesagt hat, es müssen jetzt Punkte her, egal wie der Gegner heißt.
Niklas, wie fällt das Fazit so unmittelbar nach dem Schluss aus, nach dieser 0-2 Niederlage bei Hertha BSC?
Ja, schwierig dann immer wieder Worte zu finden, weil die Dinge ähneln sich von Woche zu Woche. 2 Tore im Schnitt, Gegentore im Schnitt, ist einfach zu viel. Kriegst du dann schwer Spiele gewonnen. Muss einfach sagen, dann ist beim ersten Tor, glaube ich, Zweikampfverhalten. Klar ist auch Qualität beim Gegner da, individuell. Dann hast du eine ordentliche Phase in der ersten Halbzeit, schaffst es nicht, zum Ausgleich zu kommen und kriegst vor der Halbzeit einen Elfmeter. Und das sind diese kleinen, entscheidenden Dinge, die wir falsch machen, die in dieser zweiten Liga bestraft werden. Und dann rennst du den 2-0 hinterher und dann ist klar, dass Hertha dann ein bisschen mehr auf Konter spielt. Und ja, wir haben dann auch in der zweiten Halbzeit nicht die klaren Chancen rausgespielt.
Der Unterschied zu ein paar Wochen zuvor ist aber, jetzt ist offensiv auch nur noch wenig los. Auch in der Vorwoche, der zweite Halbzeit schwierig gewesen, heute mit ein paar Versuchen. Ihr hattet auch mehr Schüsse, aber so die richtige Top-Chance hatte vielleicht nur Amorco.
Ja, da hat uns vor allem erste Halbzeit in der Phase, in der wir mit Ball ganz ordentlich waren, im letzten Drittel an Präzision gefehlt. Der letzte Pass, die letzte Aktion, das war dann auch vorne nicht genug. Deswegen haben wir keins gemacht und wie gesagt, das Thema mit den Gegentoren, das zieht sich ja jetzt schon durch die Saison.
Problem ist natürlich, jetzt schaltet sich ja irgendwann auch der Kopf ein. Also wenn du so lange nicht mehr gewonnen hast, wie kommt man aus diesem Teufelskreislauf raus?
Ja, ich glaube, dass das nicht erst jetzt anfängt, der Kopf. Das ist
Bis heute hatten wir alle auch dieses Spiel, dieses Auswärtsspiel des Jahres so im Mittelpunkt, auch viele von außerhalb von des Vereins. Aber viele gucken jetzt auf die Tabelle und sagen, boah, es sind nur 7 Punkte.
Ja, ist zu wenig und du brauchst Überzeugung, du brauchst Mut und das ist der entscheidende Punkt, dass du den jetzt nicht verlierst. Natürlich merkt man das, dass die Dinge nicht so einfach vom Fuß gehen, das ist ganz logisch, aber wie kommst du da raus? Das geht nur mit einem Erfolgserlebnis, das klingt dann so simpel, aber es ist so und da kannst du am Ende nicht mehr machen, als dir den Hintern aufreißen am Freitag gegen Nürnberg. Wir brauchen das Erfolgserlebnis, um einfach auch wieder Überzeugung reinzukriegen und Mut, dass wir hier bestehen können.
Support war außergewöhnlich.
Unfassbar. Habe ich auch gerade schon gesagt, die Leute hätten natürlich deutlich mehr verdient gehabt heute.
Ich korrigiere dich übrigens nur ungern, Tino, aber es sind jetzt 10 Wochen.
10, okay.
10 Wochen ist es her, dass Dynamo das letzte Mal gewonnen hat. Da sind wir noch baden gegangen, als das funktioniert hat. Jetzt stehen wir kurz vor Weihnachten. Also das sollte man sich vielleicht zeitlich auch nochmal vor Augen führen, über was für einen Zeitraum wir hier eigentlich reden.
Na, baden kannst du trotzdem gehen. Du kannst ins Arnoldbad, ins Heinz in Freital oder wie die Väter dieser Stadt heißen oder im Umland. Aber eben nicht mehr am Freien. Also das ist ein bisschen schwierig. Und Männer, was ich auch auffällig finde, ist, und da sind wir auch bei dieser Spirale, die sich weiter nach unten dreht, diese Abwärtsspirale. Man hat ja zu Beginn der Saison und auch bis in die Mitte hinein immer auch eine gute Startphase hingelegt. Das ist jetzt nicht mehr so der Fall. Also ich finde, man hat eine regelrecht schlechte Startphase hingelegt. Der ein oder andere sagt sogar, die haben möglicherweise sogar Schiss gehabt in den ersten 15 Minuten. Auffällig sind ja die ersten Chancen auch von Hertha BSC. Die eine, die Grill klasse gegen Schuler pariert und dann fällt eben in der 13. Minute das 1-0.
Naja, da wird sicherlich der Kopf dann auch mit einer Rolle spielen. Am Anfang bist du unbekümmert, sagst, okay, hast nichts zu verlieren, versuchst dein Spiel durchzuspielen, hast gute Ansätze gehabt und je länger du nicht gewinnst, umso mehr fängt das Kopfkino an. Und dazu kommt, ja, die Anfangsphase war wirklich schwierig, da sind wir regelrecht überrollt worden. Auch damit muss ich den Dynamo in Zukunft wahrscheinlich auseinandersetzen, dass die Gegner sagen, da gehen wir erstmal richtig drauf. Aber was sich in den letzten 2 Spielen in der zweiten Halbzeit dann abgespielt hat, das ist ja mindestens genauso besorgniserregend. Da kam ja offensiv de facto nichts mehr. Das war ja, und so deutlich muss man das auch ansprechen, ein Offenbarungseid. Also ich kann mich an eine einzige Chance von Amoako erinnern, das war's. Und wenn du 2-0 zurückliegst und so ein Ambiente hast, musst du doch in der Lage sein, wenn du zweitligataglich bist, dort definitiv ein, zwei Gänge hochschalten zu können.
Zur zweiten Halbzeit wäre ich gleich gekommen. Ich will es erstmal noch bei dieser Anfangsphase lassen. Ich finde, Hertha geht dann verdient in Führung, Tino, mit diesem schönen Tor von Cuisance. Und einige Dynamo-Spieler hatten da den besten Blick drauf.
Das ist ja der Punkt. Ich meine, dass sie in Führung gehen, ist nicht mal das große Problem. Das kann halt schon passieren. Aber wie sie in Führung gehen, das ist ja das Thema. Das ist ja irgendwie ja auch keine Chance in dem Sinne gewesen, weil ja genügend Spieler drumherum standen und der nicht irgendwie frei einschieben konnte nach einer Top-Kombination oder nach dem Eckball am höchsten gestiegen ist oder irgendwie sowas, sondern ein simpler Doppelpass im Strafraum, wo ganz viele gelbe Spieler drumherum standen. Und dann war er, glaube ich, direkt am Amoako dran und der kriegt den Ball dort nicht weg. Und das ist ein Stück weit auch bezeichnend, weil der Kofi Amoako ja praktisch noch einer von den Spielern war, der auch am Anfang der Saison so ein bisschen als der Überraschungstransfer sozusagen durchging. Also Thomas Brendel, Thomas Stamm, die wird das vielleicht weniger überrascht haben, aber uns Außenstehende dann schon, wie gut der Junge doch ist. Und jetzt ist er, das ist vielleicht auch sinnbildlich für Dynamo, jetzt ist er ein bisschen weg von der guten Anfangsform und der Zweikampf oder der Nicht-Zweikampf, den er da geführt hat vorm 1-0, ist da bezeichnend. Also wenn du im Strafraum als Offensivspieler so zum Abschluss kommst und nicht entscheidend gestört wirst und der Abschluss auch nicht geblockt wird, ja, das ist schon besorgniserregend, weil eigentlich war es keine Chance in dem Sinne.
Aber das hat er ja nicht exklusiv, Tino, dass er so in diesen Trott jetzt reinkommt. Da sind halt viele Spieler mittlerweile drin. Man kann ja auch drüber reden, ob sich die Veränderungen in der Startelf, die zwei Veränderungen, die der Trainer vorgenommen haben, ob die sich bewährt haben.
Es ist natürlich auch ein Punkt, ne? Wir haben gerade drüber gesprochen, Anfangsphase und vielleicht, du hast gesagt, Jens, dass der ein oder andere meint, Dynamo hätte auch ein bisschen Schiss gehabt. Und es ist natürlich schon ein Punkt, wenn du einen Vinko Sharpina in so einem Spiel draußen lässt. Wie gesagt, ich bin immer weiter weg davon, irgendwie eine Aufstellungsdiskussion zu führen, weil ich schon der Meinung bin, dass ein Trainer am nächsten an der Mannschaft dran ist und irgendwie ja auch mehr Ahnung hat, wen er da aufstellen sollte, als vielleicht wir 20.000 schwarz-gelben Mitgereisten. Und trotzdem, ja, verwundert es einen schon. Ich meine auch mit Luca Herrmann, das ist jetzt irgendwie das zweite Mal, dass der an der Startelf stand. Beim ersten Mal, glaube ich, das war Elversberg, ne? Da hat er Schwindel gehabt, da musste er raus. Aber dieses Spiel jetzt in Berlin, das war auch vom Luca Herrmann eigentlich eher ein Satz mit X, also das war eher wenig. Und Toni Menzel, der ja jetzt sich reingespielt hat, erinnert ihr euch, wir haben da uns am Saisonanfang lange unterhalten, dass der warten muss auf seine Chance, dass der irgendwie hinten dran ist. Jetzt ist er doch schon das zweite, dritte Spiel in der Startelf, kann so richtig dem Spiel jetzt auch nicht seinen Stempel aufdrücken oder Akzente setzen. Wir können jetzt die Mannschaft durchgehen, Jens, ne? Da haben wir uns am Samstag auch drüber unterhalten. Ein Konrad Faber bei uns im Gespräch hier im Podcast, da war er da alles Spieler. Jetzt stand er am Samstag zum ersten Mal gar nicht in der Startelf. Auch das wird Gründe haben. Und da könnten wir jetzt wirklich vom Torwart, wobei das ist, glaube ich, der Punkt, am Torwart lag es am allerwenigsten. Das war ja vorher auch mal ein Gesprächsthema irgendwie. Da konnte Tim Schreiber für die Niederlagen nichts und da kann auch Lennart Krill jetzt nichts dafür. Aber ansonsten können wir die Reihen mal durchgehen und da werden wir überall was finden.
Ja, bei Luca Herrmann, das hat ja der Trainer neulich auch gesagt, Thomas Stamm, der scheint halt wirklich im Training richtig gute Leistung zu bringen, sich regelrecht da aufzudrängen. Aber Tim, er kann es halt ins Spiel nicht rüberbringen.
Ja, also da muss ich dir recht geben, das hat er mehrfach gesagt, dass er überragende Trainingsleistungen bringt, aber es zum wiederholten Mal auf dem Platz, wenn es darauf ankommt, nicht umsetzen kann. Jetzt können wir natürlich spekulieren darüber, woran das liegt. Wir werden die wahren Gründe nicht erfahren. Fakt ist, irgendwo muss dann eben auch sowas mal beseitigt werden, dass ein Profi, wenn es drauf ankommt, seine Topleistung bringt und nicht zwischen den Spielen im Training.
Ich hatte ja den Eindruck, dann nach dem Gegentor, nach dem 0-1 kam, das muss man fürs gesamte Spiel sehen, Dynamos beste Phase. So bis knapp an die Halbzeitpause ran. Da hatten sie Ballbesitz, da kamen sie auch mal vors Tor. Und jetzt bringe ich schon den Einschub, ohne allerdings jetzt die Sterne vom Himmel zu spielen und die ganz, ganz großen Tormöglichkeiten zu haben, sodass du Schnappatmung bekommen hast. Aber trotzdem haben sie dann mitgespielt, haben auch die Hertha vom Eigentor ferngehalten und du hattest das Gefühl, Dynamo ist angekommen im Olympiastadion.
Das ist ja der Punkt, den ich schon am Samstag so hatte. Wir haben ja das in der Analyse auch mit den Spielern so besprochen, diese Phase nach dem 1-0. Und die klingt richtig gut, wenn man das so sagt. Ja, dann hatte Dynamo Ballbesitz und so weiter. Und dann dachte ich mir immer, aber so richtig angefühlt so danach, jetzt fällt ein Tor oder jetzt sind sie am Ausgleich dran. Das Gefühl hatte ich so gar nicht. Und das ist natürlich ein Stück weit auch bezeichnend, wenn wir diese Phase schon als die beste bezeichnen müssen. Und das große Manko, Jens, hast du schon gerade beschrieben. Mehr Ballbesitz, mehr Schüsse, das hat ja dann auch die Statistik ausgewiesen. Das ist alles schön und gut, aber du hast nie das Gefühl gehabt, jetzt fällt der Ausgleich gleich, jetzt sind sie dran. Sondern, ja, sie waren halt einfach im Spiel, aber das war auch schon alles. Plus, wenn du 0-1 zurücklegst oder andersrum, wenn Hertha 1-0 führt, mussten die vielleicht in der Phase jetzt auch nicht die Sterne vom Himmel spielen, sondern konnten einfach mal ihr Spiel in Ruhe weitermachen, weil du, und das ist vielleicht auch jetzt bezeichnend für die letzten Wochen, als Gegner weißt, du kannst Dynamo auch einfach ein bisschen kommen lassen, weil die tun sich schon schwer, im letzten Drittel für echte Gefahr zu sorgen.
Tim, hattest du Hoffnung in der Phase?
Also ich habe mich zumindest gefreut, dass das Bild ein ganz anderes gewesen ist, dass man das Gefühl hatte, jetzt haben sie ihre Angst, ihren Ballast vielleicht abgeworfen, weil sie gesagt haben, jetzt ist es nur schon passiert, jetzt liegen wir wieder zurück, wir müssen also ein kleines bisschen forscher agieren. Und in dem Moment sah das ja tatsächlich so aus, dass sie nicht nur mitgespielt haben, sondern sie haben eigentlich in der Phase Hertha sogar ein bisschen dominiert und den Stempel aufgedrückt. Das war per se erstmal gut zu sehen, dass du nicht komplett hoffnungslos in so einem Spiel bist. Aber natürlich muss ich dem Tino recht geben, so richtig gnadenlos gefährlich ist es nicht geworden. Aber immerhin, es hätte sich aus diesen Situationen ja definitiv was ergeben können, wenn du einfach mehr vom Spiel hast. Ist leider nicht passiert und insofern war es dann natürlich irgendwo brotlose Kunst. Aber zumindest ist ein kleiner Hoffnungsschimmer, war es für mich trotzdem. Ich suche ja immer das Positive.
Das ist ja insofern auch richtig und weil wir oft auch drüber gesprochen haben, dass diese zweite Liga, dass da eine individuelle Qualität natürlich nochmal größer ist und die, das war zum Beispiel am Samstag ein Unterschied, die hat eben Hertha mit den Torschützen, mit Rehse und so weiter, auch mit dem Toni Leistner, der ein herausragendes Spiel da gemacht hat. Und die Dynamo-Offensive ist eben nicht auf dem Niveau. Und das ist dann vielleicht auch der Punkt, weswegen du nicht zu diesen Top-Chancen kommst oder aus Halbchancen mal was Gefährliches passiert. Das, was Hertha eben kann oder was viele gestandene Zweitligisten eben haben, Individualspieler, die aus Halbchancen was Gefährliches machen können, das Gefühl hat man eben bei Dynamo nicht. Ich erinnere mich an eine Flanke. Mag sein, dass die einen Ticken zu hoch war für Luca Herrmann. Aber der kommt dann halt in Rücklage, da geht der Kopfball zwar aufs Tor und dann ist das vielleicht auch ein Torschuss, aber der war so weit drüber, das ist überhaupt nicht gefährlich gewesen. Oder Flanken, die dann zwar irgendwie in den Strafraum kommen, aber ein Stück weit am Spieler vorbei oder eine Ablage dann nicht funktioniert. Und da habe ich das Gefühl, auch in den letzten Wochen, dass Gegner aus solchen Möglichkeiten einfach mehr Gefahr heraufbeschwören können. Und deswegen sind wir bei Dynamo immer so weit, dass man sagt, das sieht gut aus, aber es ist halt wirklich nicht gefährlich. Der Berliner Torwart hat, wenn ich mich richtig entsinne, in dem ganzen Spiel nicht einen gefährlichen Ball rausfischen müssen. Selbst der Kopfball von Amoako in der zweiten Halbzeit war jetzt auch nicht das, wo der Torwart alles aufbieten musste, um den um den Pfosten zu kratzen.
Naja, den von Amoako hat er schon stark gehalten, dass solche Kopfballaufsätze sind eklig für Torhüter. Aber grundsätzlich gebe ich dir natürlich recht, und da müssen wir ganz einfach sagen, wir sind ein Aufsteiger. Ja, und wenn wir uns jetzt mal mit Hertha vergleichen würden, was die Finanzen etc. pp. Des Spielerpersonal betrifft, muss man sich einfach eingestehen, denen können wir das Wasser nicht reichen. Also diese individuelle Klasse haben wir einfach nicht. Es geht nur übers Team, es geht nur über die Gemeinschaft. Insofern war das dann schon eine Phase, wo man gesehen hat, jawohl, da wissen sie alle, was sie zu tun haben auf dem Platz. Aber dann gebe ich dir recht, am Ende zählen halt dann die Tore. Und das wird echt eine Herausforderung sein, trotz dieser, ich sage jetzt mal, Einzelspielerunterlegenheit, dann trotzdem irgendwie auch solche Mannschaften dann mal in die Schranken zu weisen, wie das so richtig funktionieren soll. Da bin ich selber ganz gespannt, aber man muss sich das, glaube ich, immer wieder vor Augen halten. Wir sind ein Aufsteiger und Aufsteiger haben es per se in dieser zweiten Bundesliga deutlich schwerer als die Konkurrenz.
Alles Themen, die wir gleich auch auf jeden Fall noch besprechen. Ob Hertha jetzt so die brillanten Finanzen hat, das sei mal dahingestellt. Die haben doch auch ganz schön zu knabbern am Schuldenberg. Aber ich bin bei euch und darüber will ich auch noch mal ganz kurz sprechen, weil immer viele sagen, wir brauchen dort vorne richtigen Knipser. Ich finde, wir haben ja eigentlich zwei Knipser. Fermé, das merkt man ganz deutlich, hat immer noch mit den Nachwirkungen dieser Viruserkrankung zu kämpfen. Da Ferner macht seine Tore, aber du musst finde ich, wenn du Aufsteiger bist, diese Torgefahr auf breitere Schultern dort in der Offensive verteilen. Und das gelingt Dynamo Dresden noch gar nicht.
Na, eigentlich kann man es auf den Satz zusammenfassen. Ne? Seitdem der Ferner nicht mehr regelmäßig trifft, trifft auch Dynamo nicht mehr regelmäßig oder im Zweifel gar nicht mehr. Und das ist schon irgendwie bezeichnend. Und das haben wir in den letzten Wochen natürlich auch schon gesagt. Wenn du aber natürlich Investition, viel Wert auf eine Verpflichtung von Vermeer legst, wenn das so ein bisschen dieser Offensivkönigstransfer dann noch sein soll, der aber so lange ausfällt, und jetzt haben wir es am Samstag wieder gesehen, der wahrscheinlich schon noch mal ein paar Wochen braucht, auch um wieder an seine körperliche Topform zu kommen, von so einem Mannschaftsgefüge, von so einem spielerischen Esprima noch ganz zu schweigen, dann ist es natürlich auch schwierig. Dann fällt jetzt ein Stefan Kutschke mit 3 Spielen Sperre aus. Dann fährst du nach Berlin nur mit der Ferner und mit einem halbfitten Vermeer. Das ist dann natürlich auch ein bisschen wenig, wo du aber natürlich jetzt auch nicht viel dafür kannst. Also ohne das entschuldigend zu sagen, aber ein paar Rahmenbedingungen laufen natürlich auch gerade nicht für Dynamo. Wenn Julian Pauli dein Topverteidiger sein soll und der das ja auch schon nachgewiesen hat im vergangenen Jahr in Köln und jetzt auch nicht umsonst U21-Nationalspieler ist, wenn der jetzt mit Muskelfaserriss ausfällt, das ist eben wieder so eine zentrale Figur und so ein kleines Puzzleteilchen, wo jetzt eben auch alles... Und das soll gar kein Jammern sein, sondern schon eher mehr Analyse, wo auch ein paar Sachen einfach auch gegen Dynamo laufen.
Aber wo Dynamo verlässlich ist, ist, dass sie Tore zu ganz ungünstigen Zeitpunkten bekommen und dass sie pro Spiel momentan immer 2 Gegentore kassieren. Gegentor Nummer 2, kurz vor der Halbzeitpause. Der Kollege Nandorf hat es ja herausgefunden, zwischen der 40. und 50. Minute kriegt Dynamo in dieser Saison schon 7 Gegentore. Das ist jetzt nicht unbedingt der beste Zeitpunkt. Und wie gesagt, erneut ein Gegentor kurz vor der Halbzeitpause. Dieser Elfmeter, dieses Drücken da von Kammerknecht, ist es für euch einer? Kann man den geben? Muss man den geben? Wie seht ihr es?
Ja, er war definitiv sehr umstritten. Und der Hertha-Trainer hat ja auch gesagt, wenn der Schiri den nicht pfeift, ist genauso alles gut. Ja, das ist sicherlich eine Kannentscheidung, so klar wie Dynamo. Dass es definitiv keiner war, habe ich nicht gesehen. Vor allem, wenn du in der Wiederholung die Kamera so ein bisschen im Blick hast, die von hinten kommt, da ist es eben nicht nur ein Schulter an Schulter, sondern ein Stück weit von Kamera auch in den Rücken des Gegenspielers geschubst. Dummerweise war das halt nur gerade ein Leichtgewicht, der wahrscheinlich nicht viel zum Gegenzusetzen hat. Aber von einer absoluten Fehleinschätzung des Schiris zu sprechen, rücke ich auch ein bisschen ab, weil wäre es so gewesen, hätte ja zumindest der Videoassistent nochmal sich die Szene angeguckt und gesagt, guck dir das selber nochmal an, ist ja nicht passiert. Es war höchst umstritten und unglücklich, ohne Frage, aber ich würde hier nicht von einer krassen, glatten Fehleinschätzung sprechen.
Das ist genau auch mein Punkt, der Videoschiedsrichter oder der Videoassistent. Wenn es so deutlich gewesen wäre, hätte der sich gemeldet, hofft man zumindest. Und insofern, Thomas Stamm sprach von einer 50-50-Entscheidung. Für den Videoschiedsrichter war es offenbar mehr als 50%, dass es ein Elfmeter ist. Insofern ist er nicht eingeschritten. Und ja, entschuldigend oder beziehungsweise erklärend hinzufügen muss man, Thomas Stamm hat natürlich auch gesagt, am Schiedsrichter lag es nicht. Auch wenn er schon sehr mit dem Elfmeter gehadert hat und vor allen Dingen auch Claudio Kammerknecht mit dem Elfmeter gehadert hat, denn das, was Kammer sagt, stimmt ja. Mit dem 2-0, das hat er so deutlich nicht gesagt, aber du rennst dann dem Ergebnis hinterher und was er wahrscheinlich sagen wollte war, eigentlich war dann auch klar, dass es jetzt ganz, ganz schwer wird, wenn nicht sogar unmöglich, in Berlin noch was mitzunehmen.
Claudio, wie ist deine Einschätzung zu dieser 0-2 Niederlage bei Hertha BSC? Die Muster gleichen sich in den letzten Wochen, wieder 2 Gegentore.
Ja, sehr bitter gerade. Ja, wir hatten schon ein bisschen Respekt am Anfang, aber dann sind wir nicht immer mehr ins Spiel gekommen. Das erste Gegentor, ja, darf so nicht passieren. Da sind wir auch mit genug Mann eigentlich hinterm Ball. Er macht es dann auch einfach gut, aber sehr, wie gesagt, darf uns halt nicht passieren. Und dann sind wir immer besser ins Spiel gekommen, haben mehr Spielkontrolle gehabt, haben uns auch ein paar Möglichkeiten erarbeitet, auch wenn es Distanzschüsse waren oder sonstiges. Und ja, und dann kam halt die Elfmetersituation, wo ich empfinde, das ist Körper gegen Körper. Das ist ein ganz normaler Zweikampf. Ist für mich kein Elfmeter und das macht natürlich dann das ganze Spiel kaputt, weil kurz vor der Halbzeit ist 2-0 fressen, wieder quasi aus dem Nichts, weil die hatten vor dem 1-0 diese Chance, die Krille super hält. Und danach war nicht mehr viel. So, und da hatten wir mehr vom Spiel, hatte ich das Gefühl. Die haben auf ihren Konter gelauert, die haben sie nicht durchbekommen und dann macht so ein Elfmeter das Spiel kaputt. Und dann rennst du halt hinterher.
Hast du auf den VAR noch gehofft, dass er den zurücknimmt?
Ja, mir war schon klar, dass ein Körperkontakt da ist und deswegen ist es wahrscheinlich keine klare Fehlentscheidung, um VAR einzuschalten. Aber also ich meine, wir spielen Fußball und da gibt es halt nur mal Körperkontakt und es war jetzt nicht so, dass ich den von den Beinen geholt habe oder mit dem Ellenbogen ins Gesicht bin. Wir haben eine ähnliche Szene in Münster, wo der Fröhling genauso geblockt wird, komplett ohne Ball, aber kriegt halt einen Ellenbogen ins Gesicht, das wird nicht mal angeguckt. Und sowas ist dann direkt Elfmeter und macht uns das ganze Spiel kaputt.
Es kommt vieles zusammen, wie du schon sagst, und wieder so ein Gegentor kurz vor der Halbzeitpause. Du sagst, das Elfmetertor macht natürlich auch vieles kaputt. Wenn du hier nur mit einem 0:1 in die Pause gehst, ist ja alles noch offen. Die Muster gleichen sich in den letzten Wochen.
Ja, so ist es. Wenn du mit 1:0 in die Pause gehst, dann ist das Spiel offen, da muss nur mal eine durchrutschen. Wir hatten mehr vom Spiel zu der Zeit und deswegen, dann wären wir mit einem guten Gefühl in die Pause, hätten gesagt, okay Jungs, wir drehen das. Haben wir auch so natürlich gesagt, aber dann rennst du halt an, dann stehen die halt tiefer, verteidigen alles weg, lauern auf ihre Konter und dann muss halt erstmal treffen. So. Und es ist natürlich auch schwieriger, 2 Tore zu schießen wie 1. Ja?
Claudio, wie kommt man doch raus?
Weitermachen. Das bringt jetzt nichts, wenn wir den Kopf in den Sand stecken. Wir müssen weitermachen, weiter dranbleiben, weiter versuchen, Leistungen auf den Platz zu kriegen, weil die sind nicht grottenschlecht. Das muss man auch ehrlich sagen. Kleinigkeiten verbessern und dann irgendwann wird sich vielleicht auch mal das Quäntchen Glück auf unsere Seite ziehen.
Dieses 0:2 war eigentlich fast der Knockout für Dynamo. Kammerknecht ist dann gleich in der Kabine geblieben, aber das hat jetzt nicht die Gründe des verursachten Elfmeters. Das hat ja Thomas Stamm dann noch sofort nach dem Spiel gesagt. Sie haben es dann halt mit dem offensiveren Konrad Faber versucht, aber die zweite Halbzeit, Tim hat es vorhin schon angedeutet, boah, überschaubar. Also da konnte ja der Kollege Tino Meyer schon den Trainingsplan für die nächste Woche im Laufen ausfüllen. Also Hertha hat nicht mehr viel gemacht und Dynamo ist wenig eingefallen.
Na, nicht nur ein Trainingsplan. Ich konnte auch einen Auswärtsfragebogen für meinen Mitfahrer schon ausfüllen und so weiter. Genau, also es ist wirklich wenig passiert. Hertha hat nicht mehr gemacht, mussten sie auch nicht. Und Dynamo hat es natürlich versucht, klar, keine Frage. Aber es blieb sehr, sehr überschaubar. Und bis auf besagten Kopfball nach dem Eckball von Amoako kam eben dann auch gar nichts mehr. Und man hatte nicht das Gefühl, dass dieses Spiel noch irgendwie hätte kippen können. Eher hätte Hertha wahrscheinlich noch das dritte Tor gemacht, als dass Dynamo da den Anschlusstreffer markiert hätte.
Wo war denn das Aufbauen, Tim?
Tja, wahrscheinlich in den Köpfen. Auf dem Platz hat man es nicht gesehen. Und was ich auch ein bisschen dann mich nachdenklich gestimmt hat, dass sämtliche Auswechslungen ja eigentlich nicht gefruchtet haben. Von denen man eigentlich ausgegangen ist, jawohl, das macht Sinn, ein Faber über die Außenbahn nochmal für Offensive sorgen. Auf der anderen Seite ein Jakob Lemmer, die haben das ja alle schon nachgewiesen, dass sie das können. Vincent Vermeer, vielleicht muss man entschuldigen, bei ihm sagen, das ist wahrscheinlich eher so ein Strafraumspieler, jemand, der Tore antizipiert, Situationen schnell erfasst und dazuschlägt. Der hatte ja nichts anderes zu machen, als dort hilflos von einem zum anderen zu hecheln mit riesengroßen Räumen. Der typische Konterstürmer, der dann einfach mal 50 Meter über Spielfeld stiefelt, ist er wahrscheinlich nicht. Ganz im Gegenteil, Christoph der Ferner hat ja noch den großen Vorteil, dass er auch defensiv enorm mithilft und da unfassbar viele Wege geht. Das ist A, nicht das Spiel von Vincent Vermeer und B, hat er wahrscheinlich, wie er das ja auch schon festgestellt hat, noch einfach auch noch nicht die Puste dafür, sodass also gerade seine Einwechslung diese regelrecht verpufft.
Und wenn du das dann siehst, ne, du bringst Lemmer, du bringst Vermeer, mehr ist auch nicht da. Jonas Oehmichen wäre noch einer, wobei der die letzten Wochen jetzt auch selten bis gar nicht mehr zum Einsatz kam. Das wird sicherlich auch Gründe haben. Insofern ist das genau der Kader, den du jetzt hast. Und da sind ja in der Offensive, lass mich kurz nachdenken, da ist jetzt niemand verletzt, wo man sagt, da fehlt jetzt jemand Wichtiges noch. Und das ist der Kader, mit dem du was machen musst und wo du dir jetzt irgendwie ja eine Möglichkeit finden musst, wenn ich schon mal schnell vorausblicke, dass da am Freitag gegen Nürnberg was geht.
Hören wir mal noch rein, was Lars Bünning nach dem Kick in Berlin im Olympiastadion gesagt hat.
Für viele war das heute hier das Auswärtsspiel des Jahres. Erstmal akustisch, wie hast du es wahrgenommen? Wie war jetzt auch nochmal der Kontakt zu den Fans nach diesem Spiel?
Ja, also überragend. Wussten wir vorher, glaube ich, was auf uns zukommt. Viele Videos gesehen. Ja, die Fans zauben sich jedes Mal aufs Neue, wir leider nicht.
Warum? Anfangsphase ein bisschen verpennt, dann besser drin im Spiel gewesen und dann wieder ein Tor mit dem Halbzeitpfiff.
Ja, so ist es. Gut zusammengefasst. Also schlecht reingekommen ins Spiel, direkt ein paar Sachen zugelassen. Da hat Lenny uns dann drin. Ja, dann kriegen wir auch fast folgerichtiges Gegentor. Kommen dann besser rein, vor allem mit Ball. Die Phasen müssen wir dann noch besser nutzen, noch mehr zu Torchancen kommen, wobei wir ein paar Abschlüsse hatten. Ja, und dann kriegen wir, wie du sagst, einen Elfmeter gegen uns. Hab's nicht gesehen, aber ja, wir stellen uns in den entscheidenden Momenten einfach blöder an als der Gegner. Und ja, so ist es dann, kannst du nichts holen.
Jetzt wird der Druck natürlich größer. Ich weiß, ihr Fußballer hört das mit dem Druck nicht gerne, aber irgendwann musst du jetzt mal anfangen zu punkten und möglichst auch dreifach.
Hundertprozentig, auf jeden Fall. Also wir haben jetzt ein Heimspiel gegen Nürnberg bei uns und da wird die Unterstützung wieder grandios sein. Deswegen, ich habe es letzte Woche schon gesagt, wir müssen liefern, vor allem für die Fans, für uns selbst, für den ganzen Verein, weil der hat mehr verdient als nur 7 Punkte.
Kannst du mir noch verraten, wie man aus diesem Strudel, in dem man jetzt offenbar drinsteckt, rauskommt?
Ja, du musst dich rauskämpfen, du musst immer weiterarbeiten. Also es geht immer weiter, wie sonst auch im Leben. Du musst weitermachen, musst weiterkämpfen. Selbstmitleid oder bei den anderen die Schuld suchen, bringt überhaupt nichts. Du musst bei dir selbst anfangen und dann kannst du dich daraus finden.
Und Tim, was eben auffällig war, du hast gesagt, Dynamo kopiert sich, so ähnlich habt ihr es geschrieben, in die Krise. Es war ja im Grunde genommen ein Plagiat vom Paderborn-Spiel, fast ein Plagiat. Und das Motto, täglich grüßt das Murmeltier, der Film mit Bill Murray, also den hat man am Samstag dann um 13 Uhr dann auch wieder abgespielt. Weil die Zeichen sind alles dieselbe, wieder im Gegentor zur dummen Zeit, wieder keine gute zweite Halbzeit. Offensiv ist man jetzt mittlerweile auch stumpf, man kriegt seine 2 Gegentore. Also es ist ein Muster mittlerweile.
Ja, das ist genau das, was mich ein bisschen nachdenklich stimmen lässt, dass du einfach in diesem Wissen, dass es sich immer wiederholt, irgendwann der Kopf da eine Rolle spielt und sagt, klasse, jetzt geht das wieder los, können wir eigentlich aufhören. Ich übertreibe das jetzt bewusst, aber dass sich natürlich Dinge, und das sind eben in der Regel die negativen Denkweisen, manifestieren, je länger du erfolglos bist. Und jetzt denken wir bitte mal zurück an die Rückrunde unter Markus Anfang, wo man einfach gesehen hat, je länger diese Niederlagen und erfolglose Serie lief, umso weniger lief auf dem Platz, umso mehr ist die Mannschaft verkrampft. Und deswegen ist das einzig Richtige, was die Spieler sagen, wir brauchen, um da rauszukommen, ein Erfolgserlebnis. Und deswegen wird dieses Spiel am Freitag so eminent wichtig sein, um eben nicht den Strudel und die Negativserie noch länger wachsen zu lassen, um dann noch mehr zu verkrampfen, sondern um dort ausbrechen zu können. Deswegen halte ich dieses Freitagsspiel für ganz, ganz wichtig, abgesehen davon, dass dann die Länderspielpause ist. Wir werden das Thema sicherlich dann nochmal vertiefen, klar, denke ich mal, Jens.
Logisch. Und ich kann es, Tino, auch nicht mehr hören im Vorfeld, diese Komplimente der Gästetrainer. Das ist ja unisono, jede Woche das Gleiche. Mensch, die spielen den besseren Fußball, als ihr Tabellenplatz aussagt. Aber jeder Verein scheint ja mittlerweile die richtigen Mittel, die geeigneten Mittel zu haben, um Dynamo dann zu schlagen. Also von daher, ja, ich brauche das alles nicht mehr.
2 Punkte dazu. Erstens fand ich am Samstag nicht, dass Dynamo viel besser gespielt hat, als es der Tabellenplatz aussagt.
Aber Leitl hat es vorm Spiel wieder gesagt gehabt.
Ja. Ich habe es auch in der Halbzeit dann, der Stadionsprecher hat es ja auch irgendwie erzählt mit seinem Experten da in der Pause. Aber ja, das sah auch schon mal besser aus. Und mein zweiter Punkt dazu ist, andersrum gefragt, wie spielt denn ein Tabellenletzter? Also wie muss man denn spielen, dass man so spielt wie seine Tabellenposition? Also wie viel, da hat man dann überhaupt keine Chance oder da läuft dann der Gegner alleine aufs Tor zu und trifft oder das sind doch alles nur Floskeln. Das ist halt Dynamos Spielanlage, eine spielerische, die sieht gut aus, die funktioniert und am Ende ist es aber, vielleicht gehört das zur Wahrheit auch dazu, das, was der Gegner bewusst auch zulässt, weil du eben als Hertha das auch ein Stück weit inzwischen zulassen kannst, weil du dir eben keine Sorgen machen musst, dass wenn Dynamo in deinen Strafraum kommt oder zu Flanken kommt, dass es dann immer gefährlich wird, sondern da wird es eben vielleicht manchmal gefährlich. Mhm. Und insofern sieht das im Mittelfeld und vom hinten rausspielen immer wieder schön aus, aber es ist halt Tatsache, brotlose Kunst. Und wenn Timmy vom Kopieren schreibt, ich meine die gegnerischen Trainer, Scouts und so weiter, da gehört ja dann auch nicht viel dazu, so ein System zu erkennen und so eine spielerische Linie zu erkennen und dann sich einfach Mittel einfallen zu lassen, dem entgegenzuwirken. Anders macht's Dynamo ja auch nicht, nur eben nicht mit so viel Erfolg.
Standen ja 2 Ex-Dynamos auf dem Rasen, Paul Seguin und Toni Leistner. Ein Wort noch zu Toni Leistner, ihr habt es vorhin schon angedeutet, mit einer bockstarken Leistung, wirklich eine beeindruckende Vorstellung gegen seinen Heimatverein. Und er hat natürlich nach dem Spiel auch noch mal ein paar Grüße abgelassen, in der einen oder anderen Art. Hat auch die Trainer gegrüßt, die ihn in Dresden nicht haben wollten. Einer davon wird der aktuelle Coach vom Wolfsberger AC sein. Fallen euch noch weitere Trainer ein?
Wenn ich mich nicht ganz der täusche, spielt auch unter Markus Anfang der Name Toni Leistner mal eine Rolle. Inwieweit das dann tatsächlich schon ernsthaft möglich gewesen wäre, weiß ich jetzt natürlich nicht, aber der Name fiel in den letzten 2-3 Jahren schon immer mal wieder, das stimmt.
Aber könnte man sich Toni Leistner leisten? Also Toni Leistner will ja auch 2,50 Euro verdienen.
Das ist ja immer wieder die Diskussion, die wir ja auch immer wieder untereinander führen. Müsste Dynamo mehr Risiko gehen, auch mehr finanzielles Risiko? Wir haben demnächst die Mitgliederversammlung, da wird irgendwie ein Kontostand von, ich sag mal, roundabout 10 Millionen bekannt gegeben. Ja, das ist eine gewisse trügerische Sicherheit, da geht auch viel ab und so weiter. Und trotzdem, das ist dieses Gefühl, was ich auch habe, man müsste ein Stück weit mehr finanzielles Risiko gehen. Und vielleicht muss man sich eben auch lösen von einer Gehaltsstruktur, die an einem Top-Drittligisten orientiert ist, wenn die Schere zur zweiten Liga auch gehaltstechnisch so groß ist, wie jetzt immer wieder gesagt wird, dann muss man auch versuchen, diesen Schritt mitzugehen. Denn nur aus dem Team heraus das aufzufangen, funktioniert eben offensichtlich nicht, wenn dann dabei noch 2-3 Eckpfeiler fehlen. Insofern, keine Ahnung, wie viel Toni Leistner jetzt genommen hätte, ob er im Sommer überhaupt ein Thema gewesen ist. Aber das Thema, wir wollen starke Spieler und die kosten auch was, das begleitet Dynamo ja jetzt auch schon ein paar Wochen.
Aber also, straflich lügen, ich kann jetzt mir dafür nicht meine Hand abhacken lassen, aber soweit ich mich erinnern kann, spielte tatsächlich bei Toni Leistner das Thema Finanzen eine untergeordnete Rolle, weil es soweit gar nicht gekommen ist, weil die Trainer dann doch gesagt haben, nee, zu alt, entspricht nicht unseren Vorstellungen, brauchen wir nicht mehr. Und ja, dass das vielleicht tatsächlich ein Trugschluss war, hat man am Samstag gesehen. Auf der einen Seite ein überragender Toni Leistner mit seiner Routine, mit seiner Übersicht. Und auf der anderen Seite fehlt genauso jemand, der einfach mal Ruhe hinten reinbringt, der vielleicht das Spiel auch mal ordnen kann, der auch mal zum einen oder anderen hingeht und mal ganz schnell ihm das Gefühl vermittelt, ey, wir sind hier hinten gut aufgestellt, keine Panik. So ein Spieler würde Dynamo vielleicht im Moment tatsächlich gut tun.
Und eben vielleicht auch nicht nur auf dem Feld, sondern eben auch abseits des Feldes. Weil man zur Wahrheit gehört auch, dass Toni Leistner ja jetzt in Berlin nicht der unumstrittene Stammspieler ist und von der ersten Minute bis zur letzten immer durchspielt. Aber er ist trotzdem ein wichtiger Spieler. Er ist Vizekapitän und eine Bedeutung eines Spielers bemisst sich ja nicht nur an der reinen Spielzeit. Ganz ohne geht's auch nicht, das ist richtig. Aber so eine Figur könnte Dynamo sicherlich gut brauchen. Zur Ergänzung mit den besten Grüßen an die Trainer, die ihn nicht wollten, müsste man noch hinzufügen, auch an die Sportchefs, die ihn nicht wollten. Ne? Denn der eine Trainer, der Alexander Schmidt, wollte ihn ja wohl sehr, sehr gerne in Dresden haben. Und da hat, glaube ich, Ralf Becker dagegen gesprochen, oder? Wenn ich mich richtig entsinne.
Wenn ich dort einschränken dürfte, ja, solche Spieler sind extrem wichtig, abseits des Spielfeldes. Aber da haben wir mit Stefan Kutschke genau den richtigen Mann, muss ich sagen. Und es wird immer auffälliger, selbst wenn er nicht mehr auf dem Rasen steht oder nur noch Kurzeinsätze hat, ein Stefan Kutschke, und da lege ich mich fest, ist im Moment in dieser Phase, gerade in dieser Phase, nicht wegzudenken aus dieser Mannschaft. Wir kriegen ja viele Dinge gar nicht mit, was da in der Kabine abläuft, wie er dann tatsächlich das Heft des Handelns in die Hand nimmt und sagt, Leute, jetzt zusammenhalten, Arschbacken zusammenkneifen. Da sehe ich aus dem Kutsche im Moment tatsächlich kaum einen anderen Spieler und sage deswegen immer wieder, wir können froh und dankbar sein, dass wir diesen Menschen, und da rede ich vor allem von dem Menschen Stefan Kutschke, jetzt im Team haben, weil ohne ihn würde es wahrscheinlich noch deutlich düsterer aussehen.
Aber das nur als Ergänzung. Meine Rede war gar keine Anti-Kutschke-Rede, sondern Wir haben vorhin gesagt, gerade als Aufsteiger musst du deine Torgefahr, deine Gefährlichkeit auf viele Schultern verteilen. Und das gilt natürlich idealerweise auch für die Kabine. Wenn es eben nicht alles nur an einem hängt und an dessen Gemütslage und an dessen spielerische Verfassung, weil, sind wir ganz ehrlich, ganz losgelöst geht das eine natürlich nicht vom anderen. Du kannst nicht Führungsspieler nur in der Kabine sein, wenn es auf dem Platz nicht mehr funktioniert. Und nur auf dem Platz führen ist auch doof, wenn du in der Kabine ein Arschloch bist. Ne? Also das eine bedingt immer irgendwie das andere. Und von daher, weil so eine Formkurve eben auch deswegen Formkurve heißt, weil es mal hoch und runter geht, wäre es halt schön, wenn du 2, 3, 4 Spieler hättest. Ich meine, wir haben noch Niklas Hauptmann. Ne? Wir müssen Dynamo jetzt nicht nur auf Kutsche reduzieren. Aber Niklas Hauptmann funktioniert vom Naturell ein bisschen anders als Stefan Kutschke. Die beide in Ergänzung ist natürlich auch gut. Der Mannschaftsrat mit Wingo Schapina und so, alles auch gut besetzt, aber da hat ja jeder gerade auch ein bisschen sein eigenes Thema, ne? Und von daher, Ja, es ist eine sehr spezielle und auch irgendwo kritische Phase jetzt. Ohne, dass wir wieder in diesen Dresdner Fatalismus geraten wollen und den Spielbetrieb zum Wochenende einstellen. Aber Jens, auch das haben wir uns am Samstag unterhalten. Ne? Das Geraune geht ja schon ein paar Wochen und es gibt ja Stimmen, die sagen, wir, also Dynamo, haben uns das die letzten 3-4 Wochen schon immer noch zu schön geredet.
Jetzt zeigt sich natürlich erstmal, wie gut dieses Team ist. Also im Aufstiegsfall und so, da funktioniert das alles super. Jetzt in diesen Wochen wird sich zeigen, wie die Teamchemie funktioniert. Und ganz klar, ich bin der Meinung, die Party ist natürlich jetzt vorbei, spätestens mit dem Samstag. Weil viele haben gesagt, okay, das Berlin-Auswärtsspiel, das wollen wir uns nicht nehmen lassen. Das wollen wir nochmal gewissermaßen zelebrieren. Jetzt ist Katerstimmung angesagt. Du hast gerade schon gesagt, na klar, kannst du nach dem 11. Spieltag den Spielbetrieb nicht einstellen. Aber wir haben nun mal eine verdammte Punktediät. Und diese Diät, die macht überhaupt keinen Spaß. Du kriegst immer 2 Gegentore pro Spiel. Das ist die schlechteste Zweitliga-Bilanz nach 11 Spielen von Dynamo Dresden. Ich habe mal geguckt, Freiburg unter Thomas Stamm in dieser Abstiegssaison, vor 2 Jahren war es, da hatten die immerhin 8 Punkte. Zur Wahrheit gehört aber auch, nach Ende der Rückrunde hatten sie dann nur einen Punkt mehr. Also es waren 9 Punkte. Das Gute ist, man kann sich immer noch ein bisschen auf die Schwäche der Mitkonkurrenten wie Fürth oder Braunschweig verlassen, die sind aktuell auch nicht gut. Aber nur immer auf die Konkurrenz zu schauen, finde ich, ist schwierig. Du musst dich dort selbst irgendwie jetzt rausziehen. Wir werden sicherlich auch gleich mal ein bisschen über die nächsten Wochen sprechen. Aber ich halte die aktuelle Lage für richtig, richtig schwierig. Und es hilft nur eins, es hilft kein schönes Spiel. Es hilft eigentlich nur so ein dreckiger Sieg gegen den ersten FC Nürnberg.
Ach, na, wie der Sieg gegen Nürnberg ausfällt, ist ja eigentlich egal. Das kann auch ein glorreicher, toll herausgespielter Sieg sein. Aber unterm Strich muss ein Sieg stehen. Und insofern würde ich das, was du sagst, Jens, schon alles so unterschreiben. Mit einer Ergänzung. Berlin war der große Hoffnungspunkt auf die Wende. Das ist ja auch nicht selten im Fußball passiert, dass du dann gerade in so einem Spiel den Turnaround, wie es neudeutsch heißt, schaffst. Jetzt würde ich sagen, du hast noch eine zweite Chance und das ist genau dieses Nürnberg-Spiel. Da ist natürlich jetzt die Erwartungshaltung noch viel, viel größer. Das muss jetzt klappen, genauso wie wir es beschrieben haben. Es müssen 3 Punkte her. Aber wenn das gelingen sollte, dann ist die Länderspielpause, dann könnte das genau dieser Turnaround sein. Aber das ist halt, wir können es jetzt nicht herbeireden, egal ob dreckig oder herausgespielt, ob mit einer Fehlentscheidung des Schiedsrichters oder 2 verschossener Elfmeter von Nürnberg, ob glücklich oder verdient. Am Ende richten müssen es die 11, 14, 15 Leute, die da am Freitagabend gegen Nürnberg spielen. Und am Ende müssen 3 Punkte stehen, das ist keine Frage. Selbst ein Unentschieden hilft dir nicht weiter, weil dann dieses Hadern, Zetern und so weiter weitergeht. Du brauchst jetzt wirklich 3 Punkte.
Tim, ihr habt vom Schicksalsspiel schon geschrieben. Es ist ein Must-Win-Game.
Ja, da sind wir, glaube ich, alle absolut einig. Schicksalsspiel, das hatte ja der Tino jetzt schon angedeutet, verlierst du das, dann bist du wahrscheinlich erstmal weg vom Fenster, dann verlierst du den Anschluss an die Nicht-Abstiegsplätze. Ist ja durchaus denkbar, dass es dann 4, 5 oder vielleicht sogar 6 Punkte Rückstand sind, die aufzuholen. Das wird also eine ganz, ganz harte Nuss, weil die Mannschaft wird ja nicht über Nacht plötzlich besser. Ist extrem Druck auf dem Kessel, müssen wir nicht diskutieren, aber dafür sind es alles Profis. Das sind jetzt auch keine Hobbyfußballer, sondern mit diesem Druck, ich weiß gar nicht, wer es mal gesagt hat, wenn du zu Dynamo gehst, unterschreibst du per se, dass Druck auf dem Kessel ist.
Da müssen wir am Ende des Tages wieder hinkommen, dass wir über Erfolgserlebnisse, und Erfolgserlebnisse sind nicht nur Punkte, sondern sind auch viele Zweikämpfe, die du für dich entscheidest, um dann vielleicht Chancen zu kreieren, wie wir sie beispielsweise in Elversberg hatten, um das wird zum Ende des Tages gehen. Für das ist die kurze Woche da, aber in erster Linie auch wieder das Spiel Nürnberg, um da einfach zu zeigen, dass wir es besser machen können.
Plus, was kann der in der kurzen Woche jetzt machen, der Thomas Stamm?
Naja, es geht ja nicht nur um den Thomas Stamm, es geht darum, dass sich das Trainerteam und die Mannschaft zusammenraufen müssen. Irgendwas kann ja nicht hundertprozentig so laufen, wie es laufen soll. Wenn wir jedes Mal erzählt kriegen, die Mannschaft macht unter der Woche Fortschritte und auf dem Spielfeld wird es eigentlich eher in die Gegenrichtung laufend immer schlechter. Es muss ja Ursachen haben, es hat ja mal funktioniert. Also muss man sich zusammensetzen, zusammenraufen, vielleicht auch mal ganz deutlich die Meinung sagen und dann dort rausgehen. Leute, wir müssen es zusammen anpacken. Wir können es nur gemeinsam schaffen. Da muss aber jede Seite bereit sein, auf den anderen zuzugehen, seine Eitelkeiten wegzustecken und vielleicht auch mal so ehrlich zu sich selbst sein und sagen, okay, hat nicht geklappt, jetzt müssen wir was anderes probieren. Jetzt müssen wir irgendwo eine kleine Stellschraube finden, wie auch immer die aussieht. Wir sind dafür nicht zuständig. Aber Fakt ist, zu sagen, ach, wir trainieren einfach weiter und irgendwann wird es schon mal klappen, so wird es nicht funktionieren. Man muss jetzt Tacheles reden.
Der Tim hat es gesagt, wir können es von außen nur beurteilen, aber es fällt schon schwer, von Wissen zu reden, und ändern können wir es schon gar nicht. Wir können es auch nicht herbeischreiben oder reden. Das muss aus der Mannschaft, aus dem Team, eben inklusive Trainerteam, Spieler, Staff, wie immer so schön die Rede ist, die alle müssen es zusammenschaffen. Und woran genau es hakt, vielleicht gibt es auch gar nichts das große Thema. Vielleicht sind es ja wirklich viele Kleinigkeiten. Aber das war deine Frage ja, Jens, was kann Thomas Stamm jetzt machen? Das ist halt wirklich eine gute Frage. Ich hatte sie fast am Samstagabend oder am Samstagnachmittag da am Olympiastadion schon auf den Lippen in der Pressekonferenz, dann kam es doch nicht mehr dazu. Das ist ja wirklich die Frage, was soll er jetzt machen? Machen wir uns nichts vor, das sind jetzt 4 Trainingstage, da reißt man die Welt auch nicht ein. Mit Reden allein, vielleicht sind da Worte auch schon genug gewechselt, aber das wiederum kann das Team nur wissen, welche Sachen man noch ziehen kann, welche Optionen es gibt, und dafür sind die ja dort und dafür haben die ja den Vertrag auch unterschrieben. Und mit Druck ist man immer so leicht dabei. Jetzt haben sie Druck. Druck ist, glaube ich, irgendwie immer. Und auch wenn du an der Tabellenspitze bist, hast du den Druck, weil du musst wieder gewinnen, damit du oben bleibst, weil du sonst vielleicht den Meistertitel oder den Aufstieg verspielst. Irgendein Druck ist immer da. Das ist jetzt so ein negativer Druck, der ist sicherlich schwieriger. Aber das gehört zum Beruf des Fußballprofis eben auch dazu. Und das hat Thomas Stamm ja aber auch gesagt. Es war jetzt ein Stück weit auch schon, ging ja darum, geht es mit ihm weiter oder läuft seine Zeit langsam ab, wo er halt sagt, ich habe die Verantwortung und ich stehe in der Verantwortung und ich nehme die Verantwortung auch gerne an und wir müssen es jetzt hinkriegen.
Das ist vielleicht ein guter Einwand, weil natürlich ganz, ganz schnell auch jetzt uns medial vorgeworfen wird, Stimmung zu machen, vielleicht eine Krise herbeizureden und dort irgendwo also das heraufzubeschwören. Nee, ganz im Gegenteil, wir sind unabhängige Berichterstatter, die ja auch irgendwo eine Pflicht haben, auf gewisse Dinge hinzuweisen, gewisse Trends zu hinterfragen und dann den Gesetzen des Fußballs zu folgen. Wir sind jetzt nicht das Dynamo-Magazin, das sagt, Leute, egal, hat gegen Hertha nicht geklappt, dann eben gegen Nürnberg. Und wenn es gegen Nürnberg nicht klappt, klappt es eben gegen Bochum. Und wenn es gegen Bochum nicht klappt, dann klappt es eben nächste Saison wieder gegen Ferl. Das ist nicht unsere Aufgabe, sondern wir müssen schon darauf hinweisen, dass dort nicht alles so läuft, wie es laufen muss.
Naja, Ferl ist aber gerade Dritter. Also das würde ja vielleicht bedeuten, wenn die in die Relegation kommen und durchsteigen, dass wir in der zweiten Liga drin bleiben. Aber das mal nur am Rande. Ich habe mir mal die Statistiken angeguckt. Die Statistiken sehen ja gar nicht so schlecht aus. Aber das kannst du eben wieder sagen, das ist ja eben reine Statistik. Was zählt, ist das nüchterne Ergebnis. Geschossene Tore, Platz 10, Dynamo. Torschüsse, Platz 6. Passquote, Platz 11. Ballbesitz, Platz 9. Gewonnene Zweikämpfe, okay, Platz 16. Gewonnene Kopfballduelle. Einige haben ja gesagt, oh, die müssen bessere Kopfballduelle gehen, müssen auch mal in die Kopfballe. Platz 4. Flanken aus dem Spiel, Spitze, Platz 1. Fouls am Gegner, Achtung, Platz 18. Laufdistanz, Platz 4. Sprints, Platz 17. Intensive Läufe, Platz 6. Also liegt's an den Sprints, am Fouls am Gegner und an den gewonnenen Zweikämpfen. Kann man's so auf den Punkt bringen?
Na, pass mal auf, was du gerade alles aufgezählt hast, da sind mir 2 Sachen hängen geblieben. Zum einen mit den Zweikämpfen. Es gab am Samstag nicht eine gelbe Karte. Das ist mir per se zu plakativ zu sagen, es gab nicht mal gelb, Dynamo hat nicht gekämpft. Das ist Quatsch. Aber es ist natürlich irgendwie ein Indiz. Und wenn du viele Zweikämpfe verlierst, ins verlorener Zweikampf heißt doch immer Ballverlust. Ne? Das eine Indiz oder das eine, was ich gerade so mitgenommen habe aus deiner Aufzählung. Und das zweite, die vielen Flanken, die meisten Flanken aus dem Spiel heraus, das ist richtig. Und wir haben vorhin die Druckphase nach dem 0-1-Rückstand beschrieben am Samstag in Berlin. Da segelten, das habe ich noch vor Augen, 2, 3, 4 Flanken aus dem Halbfeld immer wieder in Strafraum. Aber die waren ungefährlich. Das heißt, ich kann diese Kategorie gerne anführen mit den meisten Flanken aus dem Halbfeld. Wenn aber in der Mitte niemand steht oder wenn die eben wie beim Luca Herrmann dann einen halben oder einen Viertelmeter zu hoch kommt und der den Ball nicht drücken kann oder was auch immer, dann nützt das alles nichts. Insofern sind Zahlen am Ende doch nur Spielerei. Die einzige Statistik, die am Ende zählt, ist die Tabelle. Auch wenn ich da wahrscheinlich schon 100 Euro jetzt ins Phrasenschwein für den Hammerspruch einwerfen kann. Aber es ist so. Und deshalb bin ich dann wieder beim Thomas Stamm. Nach 12 Spieltagen lügt die Tabelle auch nicht mehr.
Wir sind bei 11.
12 Pflichtspiele, stimmt. Ich hatte den Text gelesen, aus 12 Pflichtspielen, da war das Pokalspiel mit eingerechnet. Aus 12 Pflichtspielen nur ein Sieg. Genau, Ligaspiele sind es 11. Aber die Tabelle lügt trotzdem nicht.
Ein bisschen kann man aber aus der Statistik trotzdem vielleicht was mitnehmen, wenn ich nämlich die Parallelen ziehe aus schlechteste Zweikampfwert und schön mitgespielt. Da muss man vielleicht ansetzen. Es ist scheißegal, ob du schön mitspielst, wenn du am Ende nichts draus machst und wenn es nicht gefährlich wird. Also verzichten wir vielleicht mal auf das schön Rumgespiele, nehmen das Messer zwischen die Zähne, spielen einfach mal so richtig gallig und sagen, egal was passiert, hier wird Nürnberg nicht so schnell durchkommen. Und wenn wir eben in Ballbesitz sind, dann muss es eben zur Not auch mal vorne krachen, damit wir die Emotionen erzeugen, damit wir vielleicht dann irgendwo auch mal so diesen Geist entfachen. Heute wollen wir es erzwingen und nichts anderes ist es. Und wenn man einfach nur schön spielt für quasi die Galerie und dann die Zweikämpfe als schlechteste Mannschaft dasteht, da könnte vielleicht ein Schuh draus werden, dass man dort den Hebel ansetzt.
Ich hätte noch einen anderen Ansatz, den ich auf meinem bescheidenen Kreisfußball eigenen Erfahrungen früher gemacht habe. Der Trainer sagte da manchmal, und heute steht hinten die Null. Heute lassen wir hinten nichts zu. Das ist jetzt ein bisschen simpel, ne? Aber also worauf ich hinaus will, diese zwei Gegentore pro Spiel. Wenn du die natürlich kriegst, kannst du nach vorne auch offensiv gut sein, wie du willst. Dann wird es immer schwer sein mit dem Sieg. Deswegen kamen ja auch so viele Unentschieden raus. Nun kann man bestimmt schlecht sagen, und heute gegen Nürnberg kriegen wir kein Gegentor. Das stellen wir sicher. Das wird man nicht so mit der Ansage hinkriegen. Und trotzdem, mir geht es eher um die Spielanlage, um dieses, okay, dann sind wir eben jetzt heute so extrem defensiv eingestellt, dass hinten wirklich die Null steht. Und dass es im Zweifel eben auch ein 0-0 ist. Wird man jetzt am Ende auch sagen, das ist ja zu wenig, weil wir haben ja gesagt, die müssen gewinnen, das ist richtig. Nur der Ansatz eben zu sagen, wir hauen nicht alles in die Waagschale nach vorne, volles irgendwie Risiko, wir müssen das Spiel jetzt vorne gewinnen, sondern man kann das Spiel ja auch hinten gewinnen, ne? Indem man mal kein Gegentor kriegt.
Werbung. Was macht Dynamo Dresden aus? Tradition, Leidenschaft und die besten Fans der Welt. Radeberger Pilsener und Dynamo Dresden. Zwei starke Partner, die zusammengehören. Seit Jahren an der Seite der SGD. Für unvergessliche Gänsehautmomente im Rudolf-Habich-Stadion. Denn Tradition verbindet, Leidenschaft vereint. Unser Bier für die besten Fans. Radeberger Pilsener. Weiter mit der Folge.
Es erinnert mich übrigens vieles auch wieder, sind wir wieder 2019, an die Situation vor dem Spiel gegen Wiesbaden. Aber damals hast du nach diesem Sieg, das war wirklich so ein zusammengewirktes, glückliches 1-0 gegen Wien Wiesbaden, nach 13 Spieltagen 12 Punkte. Das würde ich ja sofort blanko unterschreiben. Jetzt hast du eben nach 11 Spieltagen 7 Punkte. Das zeigt doch mal, wie wirklich ernst die Situation ist.
Ja, hast du recht. Genau das ist der Punkt. Und bis jetzt hat man ja immer noch das Glück, dass, wie gesagt, die Konkurrenz immer noch uns hat leben lassen. Aber machen wir uns nicht vor, auch ich habe mich davon vielleicht ein bisschen leiden lassen. Aber wenn wir jetzt am Ende die 7 Punkte, die wir haben, mal 4 nehmen, da sind wir bei 28 und dann muss man nur nicht weiter diskutieren. Damit hat noch nie eine Mannschaft die Klasse gehalten.
Ja, aber ich würde ja auch sagen, du brauchst bis zur Winterpause, um eine gewisse Hoffnung zu haben. Aus meiner Sicht mindestens 15 Punkte. Und dann musst du eigentlich 3-4 Spieler holen, egal ob Laien oder feste Verstärkung. Und die müssen die Mannschaft dann tatsächlich verstärken und nicht nur ergänzen. Oder du sagst, du steigst geordnet ab. Du musst, ich finde, in der Winterpause all in gehen.
Da habe ich ja gerade schon tief Luft geholt, wo du 15 Punkte gesagt hast. Da würde ich widersprechen. Du kannst auch am Ende 12 Punkte haben. Da bin ich schon dabei, dass es am Ende immer auch eine Tabellen- und eine Gesamtwahrnehmung ist. Wenn du am Ende 12 Punkte hast zur Winterpause und damit 16. bist und Fürth und Braunschweig und Magdeburg um dich herum haben...
Du wirst mit 12 Punkten nicht 16. sein. Da würde ich jede Wette eingehen.
Nee, ich sag nur, ich will da um den Punkt jetzt gar nicht wetten. Ich will nur damit sagen, mir ist die Punkteausbeute egal bis zum Winter. Es ist eine Gesamtbetrachtung. Du kannst auch 15 Punkte haben, wenn die anderen 22 haben, weil die jetzt alles gewinnen, dann hast du immer noch 7 Punkte Rückstand. Das ist für mich nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass der Abstand darf jetzt nicht zu groß werden, um den Glauben daran intakt zu halten. Du schaffst es noch, und damit es jetzt nicht ein Fußballwunder her muss oder eine Harakiri-Aktion, unabhängig davon, muss im Winter was passieren, klar. Das hat Dynamo ja schon gesagt vor 3-4 Wochen, als es noch nicht so dramatisch aussah, hieß es ja auch, wir gucken im Winter, und da war ja klar, im Winter wird was passieren. mit jedem Spiel, was du jetzt nicht gewinnst und wo die Situation vielleicht auch ein bisschen sich mehr zuspitzt, stelle ich mir natürlich die Frage, welcher Spieler kommt denn dann da im Winter, der sich jetzt vielleicht noch gut vorstellen konnte, in dieses ambitionierte Projekt Dynamo einzusteigen, ob das dann immer noch so lukrativ ist, wenn du zum Tabellenletzten gehen sollst, der dem Vernehmen nach jetzt auch nicht so viel Geld bezahlt. Das ist jetzt ein bisschen die Grundfrage. Also mein Ansatz ist, der Abstand darf nicht so groß werden, der Tabellenplatz. Und das hat Thomas Stamm am Samstag ja auch gesagt, der Tabellenplatz ist erstmal egal. Es ist eine Frage, wie viele Punkte hast du und wie viele Punkte hat die Konkurrenz?
Ja, ich würde trotzdem sagen, wenn du als Tabellen 18. in die Winterpause gehst, gibt dir das kein gutes Gefühl. Das ist einfach so.
Da halte ich dagegen, wenn du als und da würde ich auch sagen, wir können gerne als Tabellen 18. in die Winterpause gehen. Eben Punkt Rückstand zum 17., zum 16., zum 15. und 2 Punkte Rückstand zum 14. Hm. Dann kannst du auch als Letzter in die Winterpause gehen, weil dann ist alles noch möglich. Doof ist, du kannst auch 17. sein, aber schon 7 Punkte Rückstand haben auf dem 16. und 10 auf dem 15. Das wäre, finde ich, wesentlich schlimmer.
Wenn ich dies so höre, kannst du ja sagen, okay, dann momentan würden ja damit 7 Punkte ausreichen, wenn alle anderen nicht punkten. Also ich bleibe dabei, mit diesen 7 Punkten brauchst du gar nicht anfangen in der Winterpause. Wenn du jetzt bis zur Winterpause vielleicht noch 1-2 Punkte holst, dann wird's schwer. Dann kannst du auch wirklich auf Verstärkung verzichten. Du musst jetzt bis zur Winterpause noch ein kleines Polster ansammeln.
Na, ich bin da aber tatsächlich eher bei Tino. Entscheidend ist nicht, wie viele Punkte hast du, sondern wie viele Punkte hat die Konkurrenz um dich rum. Und wenn der Abstand zum rettenden Ufer, ich sag mal, maximal 3 Punkte beträgt, ist tatsächlich noch alles drin. Da reden wir von einem Sieg und dann haben ja die Mannschaften drumherum genau die gleichen Probleme und müssen genauso weiter zittern und müssen all in gehen, weil sie sich auf den 3 Punkten nicht ausruhen können. Da ist für mich tatsächlich entscheidender, wie ist die Punktedifferenz zwischen uns und dem rettenden Ufer und nicht die aktuelle Tabellenkonstellation und auch nicht die Punktzahl, die wir haben. Weil am Ende besteht das Leben nur aus Statistik und es kann, unwahrscheinlich, aber es kann ja sein, dass erstmals in der Geschichte plötzlich dann eben auch, keine Ahnung, 32 Punkte reichen. Wieso auch immer, weiß man nicht. Aber zumindest ist es denkbar und die Motivation ist größer, wenn du weißt, du bist noch auf Schlagdistanz. Unabhängig davon wirst du auch, um auf Schlagdistanz bleiben zu können, punkten müssen, weil die Hoffnung, dass die Konkurrenz um dich rum genauso weiterhin mit versagt, die wird sich irgendwann mal erledigt haben.
Das meine ich
aber nicht. Jens, da bin ich natürlich auch bei dir. Du hast natürlich recht. Die Situation ist jetzt sehr, sehr diffizil, weil jetzt in den nächsten 1, 2, 3, 4 Wochen eben echte Vorentscheidungen fallen können.
Naja, Tino, der Sportchef hat ja gestern geredet, Thomas Brendel. Und der hat für Klarheit gesorgt in Bezug auf Cheftrainer Thomas Stamm. Sollte es nur ansatzweise eine Trainerdiskussion bei Dynamo Dresden gegeben haben, dann hat sie Dynamos Sportchef im Keim erstickt.
Du kriegst ja mit am großen Interesse. Die Lage ist ernst. 7 Punkte nach 11 Spielen. Wie würdest du momentan die Situation von Dynamo Dresden einschätzen?
Also ich glaube erstmal, dass wir alle unzufrieden sind mit der Situation. Ich glaube, dass wir auch gezeigt haben, dass wir es besser können. Gerade auch in der Anfangsphase der Saison oder auch in vielen, vielen Spielen, wo wir sehr knappe Ergebnisse gehabt haben und durchaus den einen oder anderen Punkt hätten mehr haben können. Aber ich sehe jetzt die Situation jetzt auch nicht dramatisch an. Natürlich sind wir unzufrieden, wie ich eben schon gesagt habe, aber ja, wir wissen auch, wo wir herkommen und wir haben auch vollstes Vertrauen in unser Trainerteam und unseren Staff, dass wir da den Turnaround jetzt einfach schaffen. Ja.
Aber der Trend ist eben kein guter, auch der spielerische Trend. Die letzten beiden Spiele waren nicht gut.
Ja, ich glaube, da kommt auch irgendwann der Kopf dazu, wenn dann die Leistung, also wenn wir nur ein paar Prozent nachlassen, sowohl körperlich als auch geistig, dann wird es immer so sein, dass die Spiele einfach eng sind. Und ja, gegen Hertha muss man sagen, haben wir vielleicht auch in der zweiten Halbzeit keinen guten Auftritt hingelegt. Und Hertha, glaube ich, hat das Ergebnis auch ein bisschen verwaltet nur, ohne sich großartig anstrengen zu müssen. Aber ja, uns hat einfach nach vorne so ein bisschen auch die Durchschlagskraft gefehlt, die wir in vielen Spielen aber auch schon gezeigt haben. Und ja, das Thema ist natürlich klar, wir kriegen dann immer zu viele Gegentore dann auch. In Hertha war es dann wieder 2 gewesen. Und das sind Probleme, wo wir schon seit Wochen dran arbeiten, wo das Trainerteam auch dran arbeitet und ja, wir uns natürlich versuchen, dort zu verbessern, was uns jetzt noch nicht so ganz gut gelungen ist. Aber auch da, wie gesagt, haben wir vollstes Vertrauen, dass uns das auch bald gelingen wird.
Was kann man in so einer relativ kurzen Woche machen?
Ja, ich glaube, erstmal für gute Stimmung sorgen, auch wenn es vielleicht jetzt nicht so ganz einfach ist, aber glaube ich, ein bisschen Spaß reinbringen, den Fokus wieder auf das Spiel richten. Ich glaube, dass wir da nicht von unserem Weg abgekommen sind. Man muss auch sagen, dass wir nicht viel anders machen, als wir es vielleicht auch in der letzten Saison gemacht haben, dass die Ergebnisse natürlich unterschiedlich sind, das wissen wir auch. Aber trotzdem, und dann nochmal ein klarer Hinweis dann auch, das Trainerteam und unser Cheftrainer genießt weiterhin vollstes Vertrauen und jetzt unabhängig von dem Spiel gegen Nürnberg.
Darauf wäre ich gleich zu sprechen gekommen, weil der Begriff Schicksalsspiel macht jetzt so ein bisschen die Runde. Wir müssen nicht drum rumreden. Ein Heimsieg wäre schon mal sehr förderlich in der aktuellen Situation.
Auch vor 2 Wochen wäre der Heimsieg sicherlich sehr förderlich gewesen. Aber nochmal, wir haben gewusst, das wird eine ganz, ganz schwere Saison. Bei uns muss alles zusammenlaufen. Und wir haben jetzt den 12. Spieltag vor der Brust. Wir haben 34 Spieltage insgesamt zu gehen. Und das Ziel ist der Klassenerhalt. Wann der eintrifft, soll uns egal sein. Hauptsache er tritt ein. Desto früher natürlich, desto besser. Aber nochmal, ich habe da keine Gedanken an irgendetwas anderes, sondern wir vertrauen oder ich vertraue dann unserem Trainer, der zu den Besten gehört und das hat er in der Vergangenheit auch bewiesen und deswegen stellt sich die Frage für uns für Freitag überhaupt nicht oder generell für danach auch nicht.
Ich stelle sie trotzdem nochmal, weil es natürlich jetzt auch schon latent diskutiert wird. Also egal, wie das am Freitag ausgeht, am Samstag wird weiterhin der Trainer Thomas Stamm von Dynamo Dresden heißen.
Das auf jeden Fall. Ja, davon bin ich überzeugt. Nicht nur sportlich überzeugt, sondern auch menschlich überzeugt. Und das hätten wir sicherlich schon vielleicht nach dem Spieltag nochmal klarstellen sollen. Aber so inhaltlich, wie wir intern miteinander umgehen, wie wir intern miteinander sprechen, glaube ich, ist das eigentlich bekannt.
Das hat ja auch in allen Gremien herrscht da Konsens.
Also ich habe jetzt nicht mit allen Gremien gesprochen. Wir haben ja einige Gremien bei uns, ob da die Meinung einhellig ist. Aber ich glaube, wichtig ist, wie wir sportlich einfach denken. Und da ist für uns und war für uns die beste Lösung Thomas Stamm. Und daran hat sich auch nichts geändert.
Also erst einmal eine Jobgarantie für Trainer Thomas Stamm über das Spiel am Freitag gegen den 1. FC Nürnberg hinaus. Und ja, vielleicht kann man sich da auch beim 1. FC Nürnberg so eine kleine Anleihe nehmen, denn Miroslav Klose stand ja bereits das ein oder andere Mal auf der Kippe in dieser Saison und ist immer noch Chefcoach beim 1. FC Nürnberg.
Und das ist jetzt wieder auch das Beispiel, aus dem man auch nicht Mut nehmen muss, überhaupt nicht, aber ein Beispiel, dass es eben zeigt, dass es auch funktionieren kann, an einem Trainer in schwierigen Situationen festzuhalten, wenn intern alles stimmt. Das bin ich jetzt aus Nürnberg viel zu weit weg und kann das überhaupt nicht beurteilen. Keine Ahnung, wie knapp Miroslav Klose dort vor der Entlassung stand. Aber mit Blick auf die Tabelle gab es da einige Spiele, wo man dachte, jetzt wird Nürnberg reagieren, jetzt wird Nürnberg reagieren. Sie haben nicht reagiert. Also insofern reagiert, dass sie den Trainer nicht entlassen haben. Und jetzt sieht's wieder besser aus. Das ist keine Frage. Also wie haben wir gesagt hier, der Miro Klose wie die Katze mit 7 Leben. Ne? Und jetzt scheint auch nicht in Nürnberg alles gleich wieder gut zu sein, aber sieht jetzt besser aus. Und selbst Stefan Leitl in Berlin hatte ja einen sehr schwierigen Saisonstart. Und auch da hat man ihn weitermachen lassen, jetzt wieder aus unserem Fernblick. Und jetzt loben wir gerade die Hertha über den grünen Klee mit nach einer perfekten Woche mit 3 Heimsiegen, inklusive Weiterkommen im DFB-Pokal. Also insofern, wenn intern alles stimmig ist, alles im grünen Bereich ist, die normalen Reibereien und dieser leistungssportliche Kampf um die beste Leistung, der gehört dazu. Also es müssen nicht alle einer Meinung sein, aber sie müssen alle in die gleiche Richtung gehen. Wenn das intern gegeben ist, dann sollte man unbedingt mit Thomas Stamm weitermachen.
Wo hast du ein aktuelles besseres Gefühl, Timmy? Dynamo oder die Eislöwen?
Ich habe die ganze Zeit, in der wir uns jetzt hier die eine Stunde unterhalten, gedacht, reden wir jetzt eigentlich über die Eislöwen oder reden wir jetzt über Dynamo? Also da ziehen sich in der Tat gewisse Parallelen, lassen sich da ziehen. Wenngleich natürlich nicht verschwiegen werden darf, dass die Eislöwen ja am Freitag ihr Erfolgserlebnis hatten und endlich, Gott sei Dank, den ersten Heimsieg gelandet haben. Das wurde natürlich gleich wieder ein kleines bisschen gedämpft durch die 6-1-Niederlage gestern in Straubing, wobei ich die ein bisschen gesondert bewerte, weil Straubing überraschenderweise als glasklarer Tabellenführer in einer anderen Liga spielt. Und solchen Mannschaften können die Eislöwen im Moment nicht das Wasser reichen.
Zum Schluss noch ein Wort zum neu gegründeten Wirtschaftsrat, wobei das mit dem Wirtschaftsrat, der hat sich schon eine Weile gegründet, das ist jetzt an die Öffentlichkeit gekommen, ein unabhängiges Gremium, was Partner aus der Wirtschaft, aus dem Sport, möglicherweise auch aus der Politik, an den Verein heranführen soll. Was habt ihr für einen Eindruck? In der Situation, finde ich, zählt natürlich jetzt erstmal nur das nüchterne Ergebnis. Man braucht keine Träume haben und man muss sich aktuell auch, glaube ich, nicht mit Union Berlin vergleichen. Also der Vergleich mit Union Berlin aktuell ist so weit entfernt, wie wenn ich mich mit einem Marathonläufer vergleiche. Aber trotzdem ist es eine gute Sache, dass man den jetzt hat, oder?
Jens, da will ich eins sagen, du würdest es eher zum Marathon schaffen als Dynamo in Europapokal stand jetzt. Also da bin ich mir sicher, das würden wir hinkriegen. Zum Wirtschaftsrat, ehrlicherweise habe ich das bis jetzt nicht ganz verstanden. Also, dass es den gibt, ja, ich habe auch gar nichts dagegen, aber ich habe die Verbindung zu Dynamo nicht ganz verstanden. Das ist ja ein unabhängiger Verein, der mit Dynamo ja nichts zu tun hat, außer, dass man Dynamo was Gutes tun will. Also, das ist ja kein Verein im Verein oder keine Abteilung oder kein Gremium innerhalb von Dynamo. Das hat ja mit Dynamo rein rechtlich nichts zu tun. Aber viele handelnde Personen sind doch irgendwie identisch. Köpfe, die man schon irgendwie aus der Dynamo-Vergangenheit kennt. Man versucht als Wirtschaftsnetzwerk Dynamo zu helfen. Und das verstehe ich nicht. Das sieht für mich aus wie eine Parallelstruktur. Aber ich habe mich jetzt noch nicht näher damit befasst. Ich fand jetzt nur irgendwie, warum kommt das jetzt raus, so 14 Tage vor der Mitgliederversammlung, wo es diesen Verein doch schon seit Mai gibt. Also Dynamo kann jeder helfende Hand gebrauchen, immer noch. Aber irgendwie ist das in diesem Strukturgeästle mir fast schon wieder ein Ast zu viel, den ich jetzt als Außenstehender nicht ganz verstanden habe.
Also über den Zeitpunkt kann man tatsächlich diskutieren. Ich habe mich auch versucht, damit mal auseinanderzusetzen, was soll das? Wie gesagt, wir lassen den Zeitpunkt mal außen vor. Die Intention dahinter ist, glaube ich, aber wirklich, wie das Jens schon gesagt hat, keine ganz schlechte, dass du Leute um dich scharst. Und natürlich sind die, die diesen Verein gründen, erstmal schon Leute, die im Verein schon tätig gewesen sind, in welcher Funktion auch immer. Die sollen ja jetzt dafür sorgen, dass Experten aus Wirtschaft, Politik und Sport quasi dort zusammengeführt werden, die eben nicht administrativ schon tätig sein wollen, wie im Aufsichtsrat oder der Geschäftsführung oder wo auch immer, die aber trotzdem sagen, jawohl, das liegt mir am Herzen. Und wenn es am Anfang vielleicht einfach nur ein Tipp ist, wenn der Verein sagt, Mensch, wir müssen jetzt mit den Stadionverträgen irgendwas machen, an seine Grenzen stößt und dort jemand drin sitzt, der sagt, ich will nicht ins operative Geschäft eingreifen, aber in dem Fall kann ich Dynamo diesen oder jenen Tipp, jenen Vorschlag machen, weil ich das schon mal irgendwo erlebt habe. Also ein Gremium, was wachsen soll und was von außen, wenn Dynamo Hilfe benötigt, Hilfe anbietet. Was dann in den nächsten Monaten und Jahren daraus wird, wird man sehen. Aber per se kann es nicht verkehrt sein, dass es Leute gibt, die sagen, ich will nicht direkt im Verein eingreifen, aber ich will bereitstehen, wenn Hilfe benötigt wird. Und davon kann Dynamo eigentlich nie genug haben.
Jedes Engagement ist wertvoll für den Verein. Das kann man einfach mal so sagen. Und die nächsten Tage und Woche werden auf jeden Fall wichtig und entscheidend. Tim, dankeschön für deine Eindrücke und für deine Schilderung. Tim Schlegel schreibt für die Kollegen der Bild.
Gerne, jederzeit, immer wieder.
So, Tino, insofern sind wir jetzt ein bisschen positiver, zuversichtlicher mit Blick auf den Freitagabend. Bist du denn am Freitagabend im Stadion oder sagst du, nachdem das in Berlin nicht geklappt hat, bist du außen vor?
Ich bin am Freitagabend im Stadion, selbstverständlich. Und wir starten jetzt eine Heimserie. Mhm. Wenn das mit der Auswärtsserie nicht klappt, haben wir jetzt so viel Selbstvertrauen und Optimismus, dass wir sagen, das wird eine Heimserie und die geht am Freitagabend los.
Ich sag ja, Nürnberg und auch Braunschweig, das sind für mich wirklich Must-Win-Games. Jetzt hier noch in der Hinrunde, du hast noch Nürnberg, Düsseldorf und Braunschweig, also 2 von 3 Heimspielen möchtest du gewinnen. Du hast ja mit der Punkteanzahl nicht ganz so, du sagst ja, man kann auch mit 7 Punkten in die Winterpause gehen, ich sehe es ein bisschen anders. Aber ich werde am Freitag auch wieder dem Aberglauben Platz einräumen und sagen, okay, dann wieder Zeit für den schlimmsten Tee dieser Welt, wenn es alle wollen, trinke ich am Freitagabend auch wieder ein Becher Kamillentee.
Jawohl, Jens, wir müssen uns auf das fokussieren, was mal geklappt hat. Das ist ja jetzt auch ganz wichtig, jetzt mal ohne Flachs und Krümel. Man kann ja jetzt alles auf den Kopf stellen, aber irgendwie musst du bei dem bleiben, was funktioniert hat und irgendwie seriös. Und da gehört, finde ich, ein Mann, der viel spricht, also für dich, da gehört ein Kamillentee einfach dazu. Da geht's nie, ob es schmeckt oder nicht schmeckt, das muss funktionieren. Klappen muss es am Freitag, Jens. Und das fängt bei dir am Mikro an.
Und zuvor sehen wir uns aber am Mittwoch. Und am Mittwoch, das wird wirklich ein hoffentlich schöner, toller Handballabend, mal unabhängig vom Ausgang für den HCL Florenz. Ausverkaufte Ballsportarena zum ersten Mal in dieser Saison ausverkauft. Handball-DAB-Achtelfinale der HCL Florenz gegen den Vorjahresdritten, gegen die MT Melsungen.
Da hast du recht, Jens. Also mit allen Fakten, die du benannt hast und auch damit, dass ich am Mittwoch da bin, genau. Ich bin also, werden wir das anschauen, dieses Handballspiel, und kann dir nur empfehlen, schon mal präventiv dann auch am Mittwochabend den ersten Kamillentee nach dem Spiel getrunken zu haben. Weil jeder, der schon mal in der Ballsportarena dabei war, weiß, dass du sozusagen da all in gehst und dass es an dir bislang selten gelegen hat, wenn es mit dem Sieg nicht geklappt hat.
Jetzt gehen wir dann doch noch genügsam raus aus der Runde.
Du siehst aber, wie ich praktisch um dein Wohl immer wieder besorgt bin und mich bemühe und diese sarkastischen Spitzen auch immer weglasse, obwohl sie mir mitunter auch auf der Zunge liegen.
Ich hätte dich zu einer Currywurst eingeladen am Samstag. Das hätte ich wirklich sehr gerne gemacht. Es war
mit Pommes sogar, ne? Ich weiß. Es hätte Currywurst mit Pommes geben sollen.
Mit allem drum und dran.
Und jetzt kann ich noch mal aus dem Nähkästchen plaudern. Es blieb dann auf dem Rückweg bei einer Cola. Wir sind rechts rangefahren. Ich bin schnell in die, also schnell ist relativ, weil die Schlange war lang. Ich kam jedenfalls aus dem Raststättenkiosk mit zwei Cola raus. Und ich habe das kleine, zufriedene Schmunzeln in deinem Mundwinkel gesehen, dass das wenigstens dir kurz für eine Sekunde sozusagen den Samstagabend etwas aufgehellt hat. Ich habe es auch bezahlt, weil ich dachte, das ist das Mindeste, was ich tun kann nach diesem ja doch am Ende missglückten Ausflug nach Berlin. Jens, auch da müssen wir nochmal einen neuen Anlauf starten. Das ist jetzt auch keine Frage. Dabei können wir es jetzt nie belassen.
Nee. Wir versuchen eine neue Serie mit dem Auswärtsmeier zu starten und meine Kartoffelsuppe am Abend war dann später besser als die Currywurst im Presseraum von Hertha BSC. Genug über Berlin geredet. Wir schauen voraus auf Nürnberg und hoffen wirklich auf einen vom Ergebnis her guten Freitagabend. Denn es gibt eins, ich mag diese Freitagabendspiele vor allem dann, wenn sie positiv ausgehen, weil dann hast du ein gemachtes Wochenende. Dann kannst du dich schön relaxed zurücklehnen, kannst gucken, was die Konkurrenz macht und kannst das Wochenende eigentlich genießen. Wenn es anders läuft, ist es eher bescheiden.
Und das schneiden wir jetzt wieder raus. Wiederholen nochmal den ersten Teil deines Satzes.
Wenn es am Freitag richtig gut läuft, dann ist das Wochenende wie gemacht und dann ist es ein perfektes Wochenende.
Oh, ich freue mich auf unser perfektes Wochenende. Jens, bis spätestens Mittwoch und allerspätestens Freitag und allerspätestens nächste Woche Mittwoch. Bis dahin.
Wir stoßen mit Kamillentee an. Bis dahin.
Schwarz-Gelb, der Dynamo-Podcast, ist eine Produktion von sächsische.de und Radio Dresden. Abonniert uns bei Spotify, Apple Podcasts und überall dort, wo es gute Podcasts gibt.